Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer, man muss es sagen, besonderen, einer historischen Folge von Vier Flaschen. Ich hoffe, Sie alle da draußen können uns hören. Und normalerweise stelle ich an dieser Stelle ja immer diejenigen vor, die diesen Podcast machen. Und heute möchte ich begrüßen, ich muss es ablesen, es ist eine irre lange Zeit. Ich begrüße Michael, Katharina, Bruno, Maja, Ursula, Michael, schon wieder, noch ein Michael, Malte, Katrin, Anja, Daniel, Sabine, Christian, Peer, Alexander, Steffen, Knut, Daniel und noch ein Michael. Michael, hast du alle Michaels eingeladen? Steffen, Stefan, Matthias, Benedikt, Andrea, Cindy, Michael, das ist der vierte Michael. Alfred, Ludger, Joachim, Torge, Brigitte, Olivier, Isabella, Klaus, Frank, Edith, Thorsten, Philipp, Angelina, Tobias, Anja, Frank, Markus, Udo, Frederik, Bettina, Benjamin, Christoph, Frank, Susanne, Sven. Da mache ich Schluss. Wow, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, wir duzen uns einfach alle mal, dass ihr alle da seid. Viele fragen sich, woher kommen die Leute? Kommen die alle aus dem Dorf, in dem Michael Coutet wohnt? Und die Antwort ist ja. Nein. Michael, du kommst aus Tonnesch, das muss man wissen. Ja. Tonnesch ist eine, sagen wir mal so, wie soll man das mal erklären? Was Notting Hill für London ist.
Ich mag sie jetzt schon, egal wie die aussieht.
Ist Tonnesch auf keinen Fall für Hamburg. Tonnesch liegt vor den Toren Hamburgs, ist noch mit Bahn und Bussen zu erreichen. Also, aus Tonnesch sind Leute dabei. Natürlich aus Hamburg, aus Wale, aus Oldenburg, aus Estenfeld, aus Hohenhorn, aus Buxtehude, aus Henschied-Ulzburg, aus Mainz, aus Dortmund, aus Rottgau, Leute, aus Gishacht, aus Stralsund, aus Seeth, aus Jena, Ebersdorf, Bad Wiessee. Schöne Grüße nach Bad Wiessee. Nochmal Dortmund, Neuwied, Seewetal hatte ich schon, Freising, Pullheim, um nur mal ein paar Städte zu nennen. Wir freuen uns sehr, für uns ein Versuch. Und wie soll ich jetzt mal sagen, wir kommen jetzt zu den schlechten Nachrichten. Was heißt zu den schlechten Nachrichten? Es gibt einen, der eigentlich heute dabei sein sollte, aber nicht dabei ist. Und da ich daran unschuldig bin, muss das mal Michael Coutet erklären, was da passiert ist. Michael Coutet, er hat sich eben noch, er hat eben noch gesagt, ob seine Stirn glänzt. Ich finde, es geht, Michael.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite an euch alle. Herzlichen Dank, dass ihr bei diesen warmen Temperaturen mitmacht und hoffentlich sitzt ihr ganz entspannt in kurzen Hosen oder im leicht bekleidet auf eurer Terrasse im Strandkorb und freut euch auf den Abend. Ich habe mir auch was ganz Leichtes übergeworfen, damit ich quasi dem Anlass entsprechend dabei sein kann. Und heute Vormittag gab es eine Nachricht vom Weingut. Ich mag doch bitte mal dringend zurückrufen, es gibt einen Notfall und dann habe ich dort angerufen und mit Matthias Müller gesprochen vom Weingut. Der Philipp Wittmann hatte einen Unfall gestern und natürlich fällt dann ist man so ein bisschen sprachlos, die erste Frage, wie geht's Philipp, Matthias?
Ja, Philipp geht's gut. Ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten von ihm an alle. Er wäre liebend gerne da gewesen, leider lassen es die Umstände nicht ganz zu, weshalb ich heute Abend einspringen werde für ihn. Aber ich hoffe, das Ganze tut dem Abend keinen Abbruch. Die Weine sind abgefüllt und die schmecken. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache heute Abend.
Gute Besserung. Du musst erzählen, man sagt ja irgendwie, was ist passiert? Nase gebrochen, Gehirnerschütterung. Das wäre jetzt nicht schön gewesen heute für ihn.
Nein, glaube ich nicht. Obwohl bei so vielen netten Menschen aus dem hohen Norden wäre das sicherlich gegangen. Aber es geht ihm den Unspenden entsprechend gut und alles okay. Also keine Angst dahingehend. Der Jahrgang 2020
ist
gesichert. Also von daher alles gut.
Kann er zugucken? Kann er zugucken?
Ich denke ja. Ich habe ihm den entsprechenden Link weitergerichtet. Also ja.
Du hast uns einen Schreck eingejagt, das kann man sagen.
Man muss aber sagen, Matthias ist auch schon seit 7 Jahren am Weingut. Matthias ist selbst auch Önologe, betreut dort den Verkauf. Ich kenne ihn auch schon seit vielen Jahren. Von daher ist es, glaube ich, auch spannend für alle, mal quasi nicht den obersten Chefe, sondern einen, der noch wirklich arbeitet,
dabei zu haben. Was ist ein Önologe? Oder heißt das Önologe?
Genau, also man studiert Weinbau und Önologie, heißt der Studiengang im Bachelor und im Master. Okay. Das macht man meistens in Geisenheim, im schönen Rheingau in Deutschland. Und dort war ich auch und bin dann über verschiedene Praktika in Südafrika und in Burgund in Frankreich auch zu Philipp gekommen, zu Wittmann gekommen. Und ja, seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Man spricht auch schon von moderner Sklaverei hier ein bisschen, aber ja, ich fühle mich sehr wohl die letzten 7 Jahre und von daher ja, bin bestens vertraut mit allem.
Axel, Anders, magst du noch?
Matthias, ja. Ich habe so eine ganz wichtige Frage, weil der Chef jetzt nicht da ist. Welches Weingut müsste anrufen aus Deutschland, wo du dann sagst, tschüss Philipp Wittmann, ich bin mal weg?
Na, aus Deutschland auf gar keinen Fall. Das ist,
das ist wie bei aus Österreich. Welches Weingut aus Österreich müsste er?
Das ist ja wie wenn man bei Bayern München spielt. Da wechselt man ja auch nicht tiefer in Deutschland. Von daher, nein, das ist.
ist das so? Ist das Weingut Philipp Wittmann Bayern München?
Also ich glaube, wir sind, das muss man ja so ein bisschen, um das ganze Thema auch spannend zu machen, wir sind beide bekennende Bayern-München-Fans, Philipp Wittmann und ich. Und von daher war das vielleicht auch ein Einstellungsgrund, ja.
Nee, aber ich meine, ist das vergleichbar? Also seid ihr der Mercedes der Weingüter oder?
Das müssen andere beurteilen.
Michael nickt ja? So. Reden wir jetzt hier, reden wir tatsächlich bei Wittmann über Champions League, Michael?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ganz wichtig, die Leute sitzen zu Hause und können es wahrscheinlich gar nicht erwarten, wann gibt es denn endlich was zu trinken. Ja. Das soll sie auch sein. Wir starten übrigens mit der Scheurebe. Das ist unser erster Wein. Danach gibt es den Grauburgunder, dann gibt es den Gutswein Riesling mit dem Schrauber und am Ende gibt es den mit dem Korken. Wenn ihr zu zweit oder mehreren da seid, lasst ruhig schon mal den Ortswein, also den mit dem Korken, schon mal aufmachen, ein bisschen lüften und schenkt schon mal die Scheurebe ein, während wir hier quasi unser Entree noch machen. Oder sind wir schon durch mit dem Entree, Lars?
Das hängt ja ein bisschen, ich dachte, muss man jetzt nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Man kann heute sagen, wir trinken 4 Flaschen zusammen mit sehr, sehr vielen anderen Leuten. Das heißt, in Wahrheit, ich darf gar nicht sagen, wie viele Flaschen hier heute insgesamt jetzt getrunken werden. Da geht es schon in den höheren vierstelligen Bereich gerade. Und hoffen wir sehr, dass Axel auch was übrig lässt. Mal gucken. Alle können Fragen stellen. Wie geht das mit dem Fragen stellen?
Genau. Ihr könnt Fragen stellen in der Chat-Funktion. In Teams habt ihr auf der rechten Seite oben in der Leiste die Möglichkeit, die Fragefunktion einzustellen und dann eine Frage abzugeben. Unsere fünfte im Bunde, Katharina, komm ans Bild gerollt.
Hallo.
Ta-da-da-da. Moin, Katharina.
Ah. Hallo.
Wird sich die ganzen Fragen angucken, vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen, falls irgendwas nicht klar ist und dann die Fragen auswählen, die es hier in die Sendung schaffen. Es kann sein, wenn es ganz viele Fragen sind, dass nicht alle Fragen berücksichtigt werden können. Die können wir im Nachgang aber vielleicht noch beantworten. Aber vielleicht wird es auch gar nicht so viel und dann können wir die alle abarbeiten.
Man kann, glaube ich, die Frage, die sich ja alle stellen, ist die Nein, Michael Kutay ist noch nicht 50. Ich glaube, das kann man von vornherein sagen, oder? Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Weil du wirkst ja so ein bisschen. Nein, du wirkst ja so ein bisschen wie der. Du bist ja so eine Art unser Papa. Du hast uns ja wirklich zum Wein verführt, muss man ja sagen, und zu Weinliebhabern gemacht. Absolut. Und da denkt man natürlich, Michael Kutay sei der Älteste in der Runde. Und er ist, glaube ich, bist du jetzt der Jüngste?
Man sagt Matthias Kutay übrigens.
Kutay. Ist es wie Q-Tip eigentlich?
Ja, alles besser als wie du es meistens sagst.
Also, wir schenken ein. Was hast du gesagt? Die Scheurebe zuerst.
Ja.
Michael und Matthias, ihr müsst mir nochmal sagen, ich bin ja ein großer Fan von Scheureben. Es hat aber irgendwie nach wie vor so einen mittelguten Ruf, Matthias. Was ist an der Scheurebe schlecht? Weil letztendlich ist sie doch die kleine Schwester vom Sauvignon Blanc. Und der Sauvignon Blanc ist ja nur ein Sauvignon Blanc.
Ja, ob das die kleine Schwester ist, weiß ich nicht. Ich finde Scheurebe ziemlich spannend. Man hat natürlich so ein bisschen das war wahrscheinlich vor meiner Zeit, war Scheurebe natürlich eine Rebsorte, die gerade auch bei uns im Rheinhessen im größeren Stil angebaut worden ist, gerade auch für Supermarktweine und auch da mit sehr hohen Erträgen relativ, ja, ich würde mal positiv formulieren, einfache Weine gemacht worden sind. Philipps Vater aber schon und auch Philipp selbst haben sich sehr früh entschlossen, die Scheurebe in einer unserer besten Lagen auch im Kirchspiel anzubauen. Und auch auf kalkhaltigen Böden anzubauen und die Erträge sehr stark zu reduzieren. Und wenn man das macht und da sehr viel Herzblut, sehr viel Handarbeit reinsteckt, kommt eben ein Wein heraus, den viele mit Sauvignon Blanc vergleichen, weil es einfach eine sehr frische, sehr fruchtige Art hat und trotzdem diese Mineralität. Und deshalb ist für uns die Scheurebe eigentlich der perfekte Wein für Frühling und Sommer, gerade wenn man ja bei solchen Temperaturen im Garten sitzt und sich so ein bisschen auf das Wochenende freut, ist das was, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß macht.
Und er hat einen Charakter, die Scheurebe hat auch, finde ich, Michael, verbessere mich, wie der Sauvignon Blanc, einen charakteristischen Duft. Scheureben riechen immer so ähnlich erstmal im ersten Moment. Matthias nickt übrigens. Matthias hat genickt.
Ja. Ja, Matthias fragt sich wahrscheinlich, wer in unserer Runde eigentlich der Experte ist und wer der lustige Liebhaber ist. Völlig ganz zu Recht. Genau. Ja, völlig zu Recht. Ich habe, was ich ganz interessant fand, was die Scheurebe eigentlich genau ist, wenn wir immer über Trauben sprechen. 1916 hat ein Deutscher, Georg Scheu, nämlich diese versucht, unterschiedliche Kreuzungen zu machen. Und die Scheurebe ist, und sein 88. Versuch hat dann geglückt, eine Kreuzung aus der Bouquet-Traube und des Rieslings. Und die Bouquet-Traube wiederum ist Silvaner und Trollinger. Glaube ich, Matthias, so war das. Silvaner und Trollinger. In Österreich, vor allem in der Südsteiermark, gibt es diese Rebsorte und die heißt dort Semmling 88.
Ja. Der Erfinder hieß tatsächlich Herr Scheu, Georg Scheu.
Ja, genau. Das war Herr
in
Scheu.
Allzeit,
das ist die,
also,
ja, genau, in Rheinhessen. Ja. Wir wissen ja, genau. Herr Kubicki ist ja quasi Erdenweinpräsident von Alzey, hat er auch gesagt. Und es gab eine Zeit zwischen 36 und 45, da hieß die Dr. Wagner Rebe. Und danach nicht mehr.
Nee, zum
und,
Glück.
Ja, zum Glück.
Aber ist die Scheurebe die einzige Rebe? Könnte es irgendwann so eine Heiderrebe geben oder so?
Definitiv.
Da muss nur was kreuzen, das ist ja toll. Gibt es mehrere Reben, die nach Menschen benannt sind?
Zweigelt, Professor Zweigelt, okay. Österreicher.
Müller-Thurgau. Genau.
Müller-Thurgau. Ganz viele Champagnersorten haben wir letztes Mal gelernt.
Ja, Sorten, aber keine
Trauben.
Ja.
Cool. Axel, was riechst du bei dieser Scheurebe?
Es riecht sehr frisch, fruchtig und viel Mineralität.
Gerade Mineralität kann man ja sehr, sehr gut riechen.
Ja, das ist dieser noch klassische...
Nochmal, Michael und Matthias, nochmal für alle die, warum muss man immer so schwenken?
Matthias, du. Michael. Nein, du bist der Experte.
durch das Schwenken. Auf der einen Seite sieht es natürlich immer super professionell aus, gerade für den netten Liebhaber. Und auf der deshalb, man spricht da ja immer von diesen olfaktorischen Stoffen, also diese Duftstoffe sind ja, gehen dann im Prinzip aus dem Glas, wenn man es etwas schwenkt und Luft kommt in den Wein hinein und dadurch riecht man einfach mehr und hat mehr Geschmack, wenn man es so will, und das bringt es einfach.
Was riechst du, Michael? Jetzt werden alle anderen, wir riechen alle mal und überlegen uns, was wir riechen. Und dann können ja alle mal den Test machen, wenn der Michael dann, man weiß nicht, was man, also ich weiß gerade nichts. Und dann sagt der Michael was und dann denkt man meistens, er hat recht. Weißt du noch, letztes Mal mit Tesa, mit Uhu, als es nach Uhu roch, das ist nicht der Fall diesmal.
Nee, nur ich hätte mir das auch nicht sagen getraut letztes Mal, deswegen aber toll, dass du das gesagt hast. Es ist eben so, aber das geht mir genauso, wenn ich bei einer Verkostung bin und jemand anders stellt die Weine vor und sagt etwas, dann hat man das im Kopf, im Hirn, arbeitet ganz schnell und dann erinnert man sich, wann man das letzte Mal hatte und dann findet man das und teilweise, und das ist auch ein bisschen gemein, riecht man dann nur noch das. Also jemand sagt das und dann denkst du, alles andere ist weg, ich rieche nur noch das, krass, dass ich vorher nicht drauf gekommen bin, weil man ganz oft denkt so, was ist es? Also, was rieche ich? Meine erste Intention,
wenn ich
reinfahr,
es ist grünes Gemüse. Leute, nicht?
Mein erstes ist Honig. Als ich reingerufen habe, war mein erstes, ja.
Was ist Honig?
Honig?
Ja.
Tatsächlich. Kann es sein, dass du jetzt ausgerechnet bei unserer Live-Premiere komplett daneben liegst?
Null. Ich liege genau drauf. Ich verkoste nämlich jetzt auch schon seit ein paar Tagen für den Falstaff Deutschland Weinguide für die aktuelle Version. Also ich bin voll im Thema und von daher, ja. Dann was Fruchtiges, was Zitrisches. Vielleicht aber, es riecht eher so mit ein bisschen was Herben. Keine so eine Zitrone, sondern eher vielleicht so ein bisschen Zitronengras und ein bisschen Zitronenabrieb oder Grapefruit, irgendwas Herbes. Also nicht
Grapefruit.
Dieses süße.
Matthias, Grapefruit habe ich. Ja, Leute, im Geschmack habe ich Grapefruit. Ich hab ja schon getrunken, du riechst ja nur, aber im Geschmack hast du tatsächlich dieses leicht Bittere von der Grapefruit, das ist dabei.
Ja, würde ich auch sagen. Und auch geruchlich für mich eher ist auch so ein bisschen das Thema Litschi. Wenn man das so ein bisschen hat. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen dieses grüne Paprika.
Hallo, wer hätte ganz am Anfang gesagt, grünes Gemüse?
Hast du irgendwas darüber gelesen?
Grünes, nein, Leute, grünes Gemüse. Aber was man, glaube ich, auch sagen kann, Matthias, was gar nicht ist, ist Honig, oder?
Also ich finde vor allem südfranzösischen Lavendelhonig, da hat der Michael absolut recht. Das kommt für mich...
Ich dachte tatsächlich an skandinavischen Wiesenhonig. Deswegen. Also, was ich auch noch habe, ist eine Birne, die so matschig schon ist, dass du sie im Leben nicht essen würdest. Aber die eigentlich sehr, sehr, also so eine gelbe Birne, die aber schon sehr, sehr reif ist. Und das hast du hinten in der Nase, habe ich das eigentlich sogar relativ intensiv. Wisst ihr, so eine ganz voll reife Birne, wo du eigentlich sagst, die sieht so aus, dass ich sie nicht mehr essen möchte, aber so richtig.
Weißt du was? Und da hast du wirklich, wenn man es auch trinkt, hast du schon mal getrunken?
Ja, ich habe auch.
Wollen wir heute machen, dass du heute nicht ausspuckst, Micha? Ich will mal sehen, wenn du so 3-4 Gläser hast.
Ich weiß nicht, habt ihr es gemerkt, dass ich beim Champagner-Podcast habe ich den Spucknapf vergessen. Ich hatte keinen da. Und als ich das festgestellt habe, waren wir schon drauf und dann habe ich alles getrunken.
Und dann wow, ich hatte übrigens vergessen, eine Flasche aufzumachen. Das ist mir dann aufgefallen und ich wollte mir dann die Blöße nicht geben und habe einfach immer von der zweiten Flasche schon bei der ersten eingeschenkt.
Ja, das war so. Du hast Angst gehabt, die Flasche zu öffnen.
Ja, natürlich. Das versucht hat. Interessanterweise, das ist jetzt aber ein Wein, da würde man jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, das könnte auch ein Sauvignon Blanc sein, ne? Sondern das ist einfach, das ist schon klassisch eine Scheurebe. Ich würde es jetzt gar nicht verwechseln mit irgendeiner anderen Sorte.
Ja, ich meine, der Sauvignon Blanc ist ja von seinem Stil her auch ja sehr breit gefächert. Man hat so ein bisschen dieses aus Michaels Heimat Südsteiermark, was teilweise sehr grasig, sehr grün ist. Und da, wo es eigentlich herkommt, von der Loire aus Frankreich, was dann schon so ein bisschen einen reiferen Stil hat. Und für mich ist das schon so ein bisschen der reifere Stil, aber mit einer angenehmen frischen Säure, was natürlich auch gerade in 2019 dem Wein an sich gut getan hat. So diese Kombination aus Frische, aus einer guten, gut strukturierten Säure und trotzdem diese fruchtigen Nuancen, die der Wein auch hat.
Wir haben alles Weine aus 2019. Was war das für ein Jahr, Matthias, für euch?
19 war super spannend, weil auf der einen Seite der Sommer an sich im wunderschönen Rheinhessen auch relativ warm war. Aber wir hatten natürlich über die letzten Jahre, sammelt man natürlich auch Erfahrungen, wie man mit diesen wärmeren Jahren umgeht, was das Thema Weinbergsarbeit betrifft vor allem. Und dann hatten wir das große Glück, dass gerade vor dem Herbst nochmal ein gutes Tiefdruckgebiet kam. Und wo dann gerade die Nächte sehr kühl waren. Und kühle Nächte haben den Vorteil, dass sie einfach eine Frische in den Wein wieder reinbringen, weil sich die Säure nicht so schnell abbaut.
Ist es bei euch jetzt auch so unendlich heiß? Wir haben ja in Hamburg die größte Hitzeperiode seit 1891, also seit dem Beginn der Aufzeichnung gehabt mit zum ersten Mal 8 Tagen hintereinander über 30 Grad. Sonst hatten wir immer 80 Tage hintereinander mit Regen. Jetzt haben wir mal 8 Tage. Wie ist es bei euch in Rheinhessen? Auch sehr, sehr warm?
Ja, die Woche war schon knackig, muss man ehrlich sagen. Ja. Also das war schon, wir hatten jetzt heute Morgen etwas Regen, aus dem Ganzen ganz, es hat sich so ein bisschen abgekühlt. Und die nächste Woche wird es wieder kühler. Also ich glaube, so eine Woche ist alles gut und man muss sich auch keine Sorgen machen, was die Wasserversorgung der Reben betrifft. Da sind wir ja wirklich ganz gut ausgestattet mit diesen Kalkböden, die wir haben, mit einem gewissen Tonanteil auch darin, die einfach das Wasser auch sehr gut halten können. Klar profitieren auch da wieder das ältere Rebstöcke, also ältere Reben, die schon länger gepflanzt worden sind, einfach weil die Wurzeln natürlich tiefer reingehen in den Boden und
Und wir haben ja schon mal besprochen, dass wenn es einfach zu heiß ist, der Rebstock auch zumacht, um sich selbst zu schützen. Also wenn es zu heiß ist, passiert eigentlich auch wieder nichts, was eigentlich schon wieder gut ist.
Mhm. Nochmal zu der Scheurebe.
Was richtig cool ist, wenn ihr es im Mund gehabt habt, finde ich, kommt so eine leichte, wir nennen das in der Fachsprache so eine leichte Phenolik, so ein leichter Bitterstoff, der aber, finde ich, wahnsinnig animierend ist, weil du stellst das Glas hin und hast das Gefühl, du möchtest gleich wieder den nächsten Schluck trinken.
Ich habe schon nachgeschenkt, das ist ein ganz gefährlicher Wein, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht können mal einige von unseren Freunden da draußen schreiben. Das ist so einer, der willst du nachschenken, der willst du weiter trinken und so. Das ist ja gut für den Winzer, schlecht für die Leber. Obwohl.
Naja, also ich glaube, wenn man diese Frage in Frankreich stellen würde, würde sich keiner Gedanken machen. Also das ist ja was. Ja, aber so muss ja Wein sein. Also ich glaube, wir möchten keine Weine produzieren und auch herstellen, wo man sagt, naja, ein Glas war ganz nett, aber dann trinke ich doch lieber nochmal einen Pilz. Das ist ja nicht. Der Vater des Gedanken. Also das muss einfach Spaß machen. Und diese Phenolik, die Michael angesprochen hat, kommt auch daher, dass wir einfach die Trauben so ein bisschen anquetschen. Mit den Kernen, also nicht zu fest, weil Kerne bedeutet auch wieder dieses Thema Bitterstoffe, Phenolik, wie es eigentlich heißt, sondern für uns bedeutet dieses Thema Phenolik im Weißwein auch einfach was mit mit auch Nachhall und auch mit Länge des Weines zu tun. Und wir wollen jetzt nicht was ganz glasklares haben, was so ein bisschen diesen seidigen Touch hat, sondern es muss auch so ein bisschen einfach einen fordern und darf ja auch nicht langweilig sein. Der Wein, auch diese Gutsweine, wenn wir jetzt über die Gutsweine reden von uns, auch das schmeckt eigentlich nächstes Jahr und in 2 Jahren eigentlich noch deutlich besser als aktuell, wo es frisch fruchtig ist, was vielleicht jetzt zu der Sommerhitze sehr gut passt. Aber die Weine sind ja noch ganz früh in ihrem Stadium. Das wurde jetzt Mitte März gefüllt, diesen Jahres. Also, ja, das fängt
so an. Wie lange kann man so eine Scheurebe liegen lassen? Ist das vergleichbar mit Riesling?
Anders. Also ich denke schon, auch gerade, wir sprechen ja immer noch über den Gutsweinbereich. Also ich glaube, Optimum ist sicherlich 1 bis 3 Jahre. Das ist so, wo ich sagen würde, da macht es richtig viel Spaß. Danach wird es schon eher was für lustige Liebhaber.
Also für mich?
Zum Beispiel.
Also, ja, aber man staunt ja, man kann es ja nicht sagen, was passiert mit so einem Wein nach 5, 6 Jahren, wenn er einem schmeckt. Ich habe neulich durch Zufall einen Wein gefunden, den hatte ich vor der Corona-Zeit aufgemacht, einen Weißwein. Der stand noch in einem verborgenen Kühlschrank. Es war furchtbar. Ich habe es dann probiert, es war furchtbar. Was passiert dann mit so einem Wein, wenn der im Kühlschrank offen ist? Der wird einfach, der war sauer und boah, schmeckt der. Aber was passiert denn da eigentlich? Eigentlich ist es doch...
Der oxidiert. Also es ist ja einfach eine chemische Reaktion, die da stattfindet. Und dann, ja, irgendwann auch Essig wird ja im Prinzip mehr oder weniger irgendwann so gemacht. Ne?
Also stimmt.
Essig ist ja auch
er schmeckt
vom Trauben, aber aus Wein.
Nicht ausspucken, Michael, nicht ausspucken. Ich würde gar nichts anderes trinken wollen im Moment. Ja. Michael.
Nein, was ich mag, ist, dass es eben nicht nur die Frucht ist, die Aromatik, sondern du merkst, dass das ein Riesling-Winzer gemacht hat. Der Wein hat wirklich Zug, der Wein hat Spannung und er langweilt nicht. Ich glaube, du kannst wirklich zu zweit die Flasche austrinken, ohne dass es nervt. Ich finde auch, wenn die Säure 2019 allgemein ein bisschen präsenter war, so ist die hier super gut eingebunden, aber es ist nie cremig dabei. Ich finde es null behäbig, sondern so eine Frische, es hat 12 Alkohol, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr gut. Eine rein praktische Frage, weil bei uns auch so ist, hat die von euch jeder überhaupt in den Kühlschrank gekriegt? Weil die ist schon ziemlich lang.
Die sind alle lang, sind alle lang, diese Flaschen. Das ist irre. Also es ging aber tatsächlich. Aber der Kühlschrank hat einmal kurz gemuckt. Der Kühlschrank. Warum sind die Flaschen so lang? Weil ist ja nicht mehr drin als in anderen Flaschen.
Das ist richtig, ja. Dafür sind sie etwas schmäler. Es gibt ja verschiedene Flaschenformen. Auf der einen Seite eben das ganz Bekannte aus dem Bordeaux, auch die Bordeaux-Form, wie es auch genannt wird, und dann gibt es die Schlegelflasche. Und diese Schlegelflasche ist im Prinzip diese Flasche, die wir jetzt für alle Flaschen, die wir heute Abend verkosten, die nennt man Schlegelflaschen. Und da gibt es eben Flaschen, die sind 350 mm hoch und 330. Und uns gefällt einfach die bisschen höhere, länglichere Form einfach besser. Und von daher hat es auch einfach praktische Gründe, weil wir für alle Flaschen den gleichen Karton nehmen.
Wieso Schlegelflaschen? Also wieso gibt es diese Form überhaupt? Also was kann die?
Oh, gute Frage.
Das kann die. Die Frage fandst du gut? Gut.
Kann ja sein, dass das da besser irgendwas passiert.
Ja, es hat auch traditionelle Gründe. Also ich glaube, gerade im Rheingau und auch an der Mosel wurde diese Form schon zu Urzeiten, möchte ich schon fast sagen, verwendet. Wohingegen jetzt in Burgund zum Beispiel die etwas bauchigere Flasche Tradition hat. Wie sich das genau entwickelt hat, das war vor meiner Zeit.
Okay. Wollen wir mal den zweiten? Wir müssen ja heute, Michael, wir müssen heute nicht ganz so auf die Uhr achten. Also wir müssen nicht 60 Minuten, sondern wir haben gesagt 90 Minuten. Aber nach 90 Minuten wollen wir die armen Leute auch dann wieder in Ruhe lassen, damit sie in Ruhe die restlichen 4 Weine, die restlichen Flaschen ausdrehen können. Weil ich glaube, das sollte unser aller Ziel sein, dass alle Weine morgen dann schon im Altglas-Container sind.
Oh, ich hatte die Flasche jetzt schon leer, die Scheurebe.
Oder?
Also ich glaube, ich weiß ja nicht, ob immer nur zu zweit oder zu viert oder die halbe Dorfgemeinschaft bei mir in Tornesch vom PC sitzt oder vom iPad, aber wenn ich eine Reihenfolge vorschlagen darf, ist schon so, dass der letzte Riesling, den könnt ihr auch noch in 3 Tagen trinken, im Zweifel auch den Gutswein, und die Scheurebe ist jetzt ein Wein, den man heute perfekt trinken kann, wobei alle Weine auch morgen weiter getrunken werden können und dann geht's ins Wochenende rein. Das soll nicht das Problem sein. Also von mir aus schenken wir uns gerne den Grauburgunder ein oder ihr holt euch den Grauburgunder. Und ich würde vielleicht, während wir das tun, dich, lieber Matthias, auch mal fragen, ihr seid biologisch, ihr seid biodynamisch, ihr seid Mitglied in Respekt. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich weiß, dass viele unserer Hörer das schon auch cool finden, weil wir doch sehr, sehr viele Weine haben, nicht on purpose, aber am Ende doch, die sehr naturnah ausgebaut werden.
Ja, also das Thema Bio-Weinanbau ist was, was bei uns schon eine ganz lange Tradition hat. Also Philipps Vater, Günther Wittmann, hat schon sehr, sehr früh angefangen, Anfang der 80er Jahre das Thema so ein bisschen aufzugreifen. Wir feiern dieses Jahr 30 Jahre offizielle Bio-Zertifizierung.
Wow.
Und waren damit eine der ersten, die das in Deutschland auch offiziell praktiziert haben. Und wir wissen ja, was offiziell und was für ein Bürokratiemonster da dahinter steckt in Deutschland.
Das ist
und als Philipp dann 1999, 2000 auch nach dem Studium in Geisenheim zurück ins heimische Weingut gekommen ist, hat er das Thema noch so ein bisschen zusammen mit seinem Vater dieses Rad noch weiter gedreht. Und 2003 die ersten Versuche im biodynamischen und 2004 dann den kompletten Betrieb biodynamisch bewirtschaftet. Das Thema Bio ist, glaube ich, auch in Verbindung mit Lebensmitteln und auch was Fleisch und vor allem natürlich auch Gemüse und Obst betrifft, glaube ich, so eine breiteren Masse auch bekannt natürlich. Also Verzicht auf alles synthetische, chemische Stoffe. Also wir spritzen kein Glyphosat, was ja auch gerade in den Themen war, auch in den Medien war, absolut nicht.
Das muss ich immer noch mal nachfragen. Ist das sonst tatsächlich üblich, im Weinbau Glyphosat zu spritzen?
Auch, ja. Sie sind ja jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht in der Weinbauregion, aber es gibt immer, wenn Sie mal durch alle Weinbauregionen der Welt fahren, es gibt immer so Weinberge, wo so ein bisschen so gelbe Streifen zu sehen sind. Das ist einfach ein Unkrautvernichter. Den kann man im heimischen Garten einsetzen, aber natürlich auch, um das Unkraut unterhalb der Rebstöcke zu vernichten. Und das ist was natürlich jetzt nicht in unserem Sinne ist, wo wir aber schon ganz lange verzichten. Was auch immer mehr Betriebe machen. Und das Thema Biodynamie geht auch zurück auf einen Rudolf Steiner, der auch aus Österreich, beziehungsweise auch in Österreich, glaube ich, gelebt und auch gearbeitet hat, was so ein bisschen so einen ganzheitlichen Ansatz hat, der das ganze Thema aber eher auf die Landwirtschaft bezogen hat. Und da geht es vor allem darum, die Mondphasen mit einzubeziehen in die Praktiken, die man in der Landwirtschaft oder auch im Speziellen dann im Weinberg macht. Und es gibt eben Dinge, die zum Beispiel das Wachstum des Weinbergs fördern, wenn man bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten spritzt oder auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzkrankheiten fördert. Und das sind Dinge, die wir sehr intensiv machen. Man arbeitet da mit Kuhhörnern, man arbeitet auch mit Kuhmist, was immer eine ganz tolle Arbeit ist.
Und mit Q-Day.
Oh Gott. Nein, ja, der war Füße hoch. das ist was für uns ganz wichtig ist. Auf der einen Seite, weil wir natürlich das Thema Umweltschutz sehr ernst nehmen. Auf der anderen Seite gibt uns diese biologische und auch biodynamische Wirtschaftsweise einfach deutlich besseres Traubenmaterial, also qualitativ bessere Trauben. Und diese zwei Punkte sind für uns...
Halten die Rebstöcke auch länger? Also habt ihr länger was von den Rebstöcken?
Auch, ja. Aber vor allem eben bessere Qualität der Trauben. Sprich, wir haben auch zum Beispiel weniger Botrytis, also weniger Fäulnis in den Trauben. Wir können die Trauben länger am Stock hängen lassen. Und ganz wichtig ist auch das Thema Humus. Also man kennt das ja auch so ein bisschen aus dem heimischen Garten vielleicht. Das Thema Humus und Wuchs der Reben und ein ausgeglichener Wuchs, dass man nicht zu viel Ertrag drin hat, also dass nicht zu viel Trauben am Rebstock hängen, aber auch nicht zu wenig. Auch da eine Balance zu finden, ist super, super wichtig für uns. Und das ist ein sehr komplexes Thema.
Sag mal, wir müssen noch mal einmal sagen, Scheurebe. Würde man jetzt Michael, Matthias, auch als Aperitif trinken oder würde man das, was würde man dann zu essen dazu geben? Warum haben wir die Scheurebe als erstes getrunken und nicht zum Beispiel den Grauen Burgunder?
Also ich finde, die Scheurebe gerade zum Sommer ist was durch diese fruchtige Art ganz viele Restaurants auch einfach als Sekt-Champagner-Cremant-Alternative nutzen, weil es einfach was Frisches, Leichtes auch hat und mit dieser guten Säure. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt leider kein Sommelier, aber ich finde, gerade dieses klassische Thema roher Fisch und Co. passt da, glaube ich, eigentlich ganz wunderbar dazu.
Okay, Sushi.
Also kalte Gazpacho
Michael, kann ich
mir jetzt auch gut vorstellen.
Sushi zur Scheurebe, ja.
Ja, wobei die auch sehr trocken ist, ne, Matthias? Ich weiß nicht, wie viel Zucker?
Wir haben in 19 sind es 3,56 Gramm sowas an Restzucker. Mhm.
Wenn du jetzt nicht ohne Ende Ingwer, Wasabi, Sojasauce nimmst, sondern
sage ich mal, das in der Purheit das Sushi ist, dann ja, dann kann man das auch machen. Ich glaube, aber auch so ein Ceviche, wenn du das nicht zu intensiv machst, also von dem Rumpf, das kann ich mir super gut vorstellen. Und ich glaube, durch diese, dass selbst so ein Sommersalat, wo du unterschiedlichste Dinge reinhaust, dass wenn der Salat eine ordentliche Säure hat und der Wein hat, finde ich jetzt nicht so eine extreme Säure. Ich finde, das ist so elegant in seiner Gesamtheit. Dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich glaube, es ist auch ein Wein, der gar nichts dazu braucht oder nur ein Wurstbrot oder ein Stück Salami oder so oder ein Stück Käse, was nicht zu kräftig ist. Wunderbar.
Wunderbar. Jetzt der graue Burgunder. Der heißt bei euch grauer Burgunder, er heißt nicht Grauburgunder. Warum?
Ja, das ist schon seit langem so. Das ist einfach, ja, so ein. Wir nennen auch unseren weißen Burgunder, weißer Burgunder, das ist am Schluss, ja.
Wie siehst du, der graue Burgunder hat ja für Axel und mich so ein bisschen, Axel, erzähl mal deinen Eindruck jetzt nach 25 Folgen. Ist es die 25. Folge heute? Kann das sogar sein?
Das kann sein.
Ich glaube. Ja. Das kann sein. Ich glaube, es ist die 25. Wow. Folge. Wow. Also. Wahnsinn. Axel, was hast du über grauen Burgunder? Was hast du mitgenommen? Was hat uns Michael beigebracht in all den 25 Folgen? Grauer Burgunder ist?
Also hochqualitativ, eigentlich so die Creme de la Creme der Weine, würde ich sagen. Genau.
Also Dreck, sagt Michael Coutet. Ist das so? Ja, ist das so? Aber viele gestern war ich wieder beim guten Freund und hatte so zum Essen einen grauen Burgunder, sagte, entschuldige sich fast und sagte, ja, das ist so ein Essensbegleiter nur, war gar nicht schlecht. Aber ist es tatsächlich, wie Michael sagt, dass es schwierig ist, gute graue Burgunder zu finden? Matthias?
Achso, an mich?
Ja, ja. Michaels Meinung wissen wir da.
Jein. Also ich glaube, es kommt dann doch sehr, sehr auf den Betrieb an, wer die Grauburgunder macht. Und auch wie Michael vorhin bei der Scheurebe so schön gesagt hat, ich glaube auch bei unserem Grauburgunder merkt man an, dass wir ein Riesling-Weingut sind, dass Philipp begnadeter Riesling-Winzer ist, weil wir Grauburgunder jetzt nicht eben in dieser sehr lätschigen, sehr breiten, sehr fetten Variante machen wollen, sondern auch Grauburgunder muss einfach Spaß machen. Das muss auch bei 35 Grad im Schatten Spaß machen.
Leute, der ist ja gut. Und, ich habe mal einen Schluck genommen. Der ist ja ganz, also ich glaube, ja, man kann alle jetzt mal was nehmen. Man muss ja so ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in der Bude ist es sicherlich so, eher im Bereich 38 Grad, die Weine werden natürlich unfassbar schnell warm. Aber das schadet gar nichts für den Geschmack bei dem. Da bin ich jetzt ganz überrascht. Der, darf ich sagen, das schmeckt nicht wie ein Grauburgunder, wenn man das erwartet.
Das ist ein Kompliment.
Ist ein Kompliment, ja. Oder? Ja. Michael, aber was riechst du? Was sagst du?
Ich sage jetzt gleich, weil das ist das Erste, was mir wirklich ins Hirn gefahren ist, gelber Apfel. Hatte ich wirklich golden delicious, dieser gelbe Apfel, das finde ich, riechst du als Erstes. In der Nase habe ich gar nicht, also das Allererste, was mir aufgefallen ist, dass der Wein eigentlich gar keine rötliche Nuance hat von der Farbe. Und ganz oft haben die Grauburgunder, weil die Traube selber ist eine recht dunkle Traube. Kann man daraus schließen, Matthias, dass ihr quasi fast keine Maische-Standzeit habt bei dem Wein?
Korrekt, ja.
Also normalerweise. Also das ist ja für jeden schon mal praktisch, wenn man also wenn du so einen Wein bekommst, ihr lieben Leute, die uns zuschaut, und ihr seht die Farbe, die so sehr, sehr hell und klar, so goldgelb mit Silberreflexen, wenn ihr das bekommt und es ist ein Grauburgunder und ihr dann sagt, das muss ein Wein sein mit wenig Maischestandzeit, weil er nicht dieses roséfarbene, teilweise Grauburgunder ja richtig fast schon wie ein Pinot Noir, so dunkel, wenn ihr das sagt, dann habt ihr Ruhe den ganzen Abend, weil da wird euch keiner mehr irgendwie von der Seite reingrätschen, ja. Da wird jeder nur sagen, Gott, offensichtlich, der kennt sich richtig gut aus.
Dann seid ihr der Kenner unter den vier Flaschen.
Ja, unbedingt.
Auch natürlich, wenn man sehr gern wird genommen, einen extremen Trinkfluss. Hat er jetzt, finde ich, nicht einen extremen Trinkfluss, hat die Scheurebe mehr. Aber es ist eine Überraschung, finde ich, weil er ist nicht ansatzweise so langweilig wie die meisten Grauburgunder, sondern er geht für mich tatsächlich eher so in den Bereich Riesling schon.
Ja, das ist, soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Aber
in die Richtung, weißt du?
Interessanter Punkt, sagt man.
Ja.
Ne? Honigmelone habe ich, Honigmelone auch.
Ja, das ist auch hier, ich meine, wir reden hier über 12,5 Alkohol. Wir probieren da auch das Thema Lesezeitpunkt so ein bisschen natürlich zu gut zu managen. Also sprich auch nicht zu spät die Trauben vom Stock zu holen, weil natürlich auch wie bei anderen Früchten auch, je länger es dranhängt, desto mehr Zucker ist drin, desto breitschultriger wird das Ganze. Sehr kurze Maischestandzeit. Und weil wir halt natürlich auch eine Frische in diesen Grauburgunder reinbringen
wie viel
wollen.
Wie viel Zucker ist denn da drin?
Das ist 0,8, 0,9, du warst sehr, sehr, sehr trocken.
Axel, kannst du noch mal kurz Maische-Standzeit noch mal so für die, die es nicht verstanden haben, ja, noch mal erklären, was das genau ist?
Ja, das ist so technisch, das ist jetzt langweilig.
Gibt es, du sagst uns, wenn es Fragen geben sollte, ich glaube, wir beantworten hier alle Fragen. Ja, wenn es Fragen geben sollte, rufst du uns das rüber. Nicht, dass es heißt, ja. ich habe mal eine Pressekonferenz mit John McEnroe, dem Tennisspieler, moderiert und hatte vorher den Journalisten gesagt, der McEnroe ist ja sehr schwierig, bitte sofort Fragen stellen. Man weiß noch nicht, was passierte. McEnroe setzte sich hin, ich sagte dann, das ist John McEnroe, blablabla, ihre Fragen bitte. Keiner stellte eine Frage. Es dauerte 2 Sekunden. McEnroe stand auf und sagte, no questions, thank you. Und ging. Das sollte so eine Ermunterung jetzt sein.
Axel, können wir vielleicht sagen, dass du nicht vorliest, von wem die Frage ist, dass es für uns also völlig anonym ist, auch wenn die anderen vielleicht das ja sehen, wer das gefragt hat.
Ja.
Kann also, das die Hemmschwelle senken?
Genau, wir hatten ja auch so ein How-To rumgeschickt im Vorwege und da steht auch drin, wie man anonym Fragen stellt, also dass wir auch tatsächlich nicht sehen können.
Aber wir wollen keinen zwingen, Leute. Die Leute sollen ja trinken und nicht Grauburgunder. Dieser Grauburgunder, was isst man dazu, Michael, Matthias?
Ich kurz, Matthias, bevor du kannst überlegen, was du isst, was ich toll finde, wenn du den Wein runtergeschluckt hast, was dann passiert ist, bei mir, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, ich habe vorne im vorderen Drittel der Zunge so ein ganz leichtes Prickeln, so ein Feuerwerk wäre zu viel, irgendwie so
Feuer, Action. Vorne, ja, du hast recht, ganz bisschen, ja. Du hast recht.
Ja, vorne
ganz vorne, dann, ganz vorne,
und das an der ist Zunge. So, genau, und das ist so eigentlich, wenn du das hast, dann ist das schon mal per se ein Wein auf jeden Fall, der über die Bodenstruktur, über die Alte der Rebstöcke, also dann ist es auf jeden Fall ernsthaft. Und das ist, danach kann man auch süchtig werden, weil man auch einfache Weine kriegen kann, nicht so viele wie schlechte Weine, aber man kann auch einfache Weine bekommen, einfache Weine, Matthias, einfache Weine, also Basisweine, wo man das Gefühl hat, wo man das wirklich denkt so, wow, das macht doch Spaß, das ist doch echt, man will nicht stundenlang über so einen Wein sprechen, aber wo man einfach die Freude hat nach jedem Schluck und sagt so, Gott, da bleibt so was ganz Angenehmes nach, was ganz Feines im Mund, wo man merkt, da sind reife Trauben, aber trotzdem ist eine Frische dabei und das finde ich bei dem Wein jetzt sehr, sehr cool. Was isst man dazu, Matthias?
Also ich hätte jetzt trotz der Hitze wahnsinnig Lust auf ein schönes Wiener Schnitzel vom Kalb.
Da kann er nicht widersprechen.
Und für uns Vegetarier, was bieten wir da an?
Sellerie-Schnitzel.
Irgendwas von Otto Lengi.
Was? Das ist immer so, das ist so furchtbar. Sellerie-Schnitzel, weißt du, das ist genau das nämlich. Genau das. Und das Zweite, also ich bin Vegetarier, was haben Sie? Wir haben ein schönes Sellerie-Schnitzel. Da sagst du, es kommt mir aus den Ohren raus, ja? Und dann kommen die Leute sagen, aber ein ganz tolles Pilzrisotto. Und du denkst, Pilzrisotto, ich habe 300 Pilzrisotti, sag mal das, Risottos.
Risotten.
Was würdest du denn, aber was machst du denn, Michael? Wissen ja viele nicht, du hast ja ein Restaurant, ein Club. Gibt es da überhaupt Vegetarier bei euch in der Hansel Lounge? Nein.
Ganz viele. Ja? Unser Küchenchef hat sogar mal für 3 Monate vegan gelebt, um herauszufinden, wie viel Energiezufuhr, was er braucht, weil das ein ernstzunehmendes Thema ist, ganz klar. Und weil wir uns damit nicht zufrieden geben mit Sellerie-Schnitzel, ehrlicherweise. Und das auch der Anspruch ist unser Klientel. Und da wir haben also immer zahlreiche vegetarische und auch vegane Gerichte, wobei vegan zu kochen wirklich sehr aufwendig ist. Also da braucht man wirklich viele Zutaten, da muss man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und wenn wir vegane Gäste haben, wir haben immer 2 vegane Gerichte auf der Karte oder die wir so abändern können, dass sie auch vegan sein können. Wir machen auch vegane Risotti zum Beispiel. Nur dann haben wir gerne, dass wir das im Vorwege wissen, dann können wir uns ein bisschen drauf vorbereiten.
Das ist ja das Coole. Ist das so, Weine sind per se vegan?
Nein.
What? Da sind irgendwelche tierischen Sachen drin?
Es gibt auch Weine, die nicht vegan sind, ja.
Das ist, und was das ist dann möglich, da drin?
Also es gibt Mittel, um den Wein so glasklar zu machen, wie wir ihn hier jetzt im Glas sehen. Gibt es ja verschiedene Varianten. Klar, filtrieren ist das Eindeutigste. Aber es gibt auch, und das findet aber eher dann doch im Supermarktbereich statt, gibt es auch Mittelchen, die auf tierischer Basis sind, um den Wein zu klären, ja.
Mit Gelatine?
Genau.
Mit
Gelatine, genau.
Muss das vermerkt werden auf der Flasche? Dieser Wein ist mit. Nein.
Nein.
Das Einzige, was du musst nur schreiben, wenn da Sulfite drin sind. Sonst nichts anderes musst du vermerken. Okay. Ja.
Es ist ein breiter Katalog an Dingen erlaubt in Weinen, die man gar nicht alle wissen möchte. Und die aber erlaubt sind.
Leider. Kann man da sagen, je günstiger der Wein, desto größer die Gefahr? So ein 2-Euro-Wein, da kann auch gerne mal so ein bisschen Gelatine drin sein. Ein paar Gummibärchen.
Boah, ja, ja.
Wow, vielleicht. Ich hab das Gefühl, Axel hat eine Frage.
Wir haben die erste Frage.
Wow. Und
ich übergebe an Katharina.
Also sind tatsächlich schon einige Fragen jetzt eingelaufen.
Ach so. Warum sagst du uns hier nicht, Katharina? Weil du willst unseren Trinkfluss. Genau. Ach so.
Eine Frage kam zum Zuckergehalt. Könnt ihr dazu nochmal sagen, was das bedeutet, beziehungsweise wie viel Zucker steckt in Wein?
Also man muss ja wissen, dass das alkoholische Getränke oder jetzt auch im Thema Wein natürlich, der Alkohol kommt ja in den Wein, weil Zucker, diese Vergärung macht ja Zucker zu Alkohol. Und Fakt ist eben, je länger ein Wein gärt, desto mehr Zucker baut sich ab.
Desto weniger Zucker hat er also.
Genau.
Genau.
Ja, so einfach kann man das eigentlich sagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Gärung auch zu stoppen. Man kann entweder das Fass so weit abkühlen, weil die Hefen, diese kleinen Tierchen irgendwann sagen, naja, ab einer bestimmten Temperatur arbeite ich einfach nicht mehr. Und das findet aber eher bei restsüßen Wein statt, dass man einfach sagt, man stoppt die Gärung und und dann hat man eben einfach einen bestimmten Restzuckergehalt. Ja.
Und man muss dazu sagen auch, das ist, was Matthias meinte mit dem Lesezeitpunkt. Das heißt, ich habe diese Traube, die hat diesen Durchmesser und die hat 100 Einheiten Zucker. Und je länger die Sonne draufschaut, umso kleiner wird die Traube, weil die Hitze das Wasser verdampfen lässt. Ja, das heißt, die Traube wird am Ende ganz schrumpelig, aber der Zuckergehalt ist immer der gleiche. Es ist nur viel weniger Flüssigkeit da. Das heißt, je später ich lese, umso mehr Zucker ist dann konzentriert in der Traube und umso höher wird dann automatisch der Alkoholgehalt sein. Das kriege ich gar nicht runter.
Man muss aber auch sagen, so, ich hatte jetzt mal überlegt, eine Wein-Diät zu machen. Das ist keine so gute Idee, weil Wein ganz schön Kalorien hat, oder?
Damit befasse ich mich nicht.
Michael, wie ist es bei dir? Wein ist jetzt aber kein Getränk, wo man sagen würde, das müssen wir mal klären zum nächsten Mal. Das ist jetzt nicht kalorienarm. Weil es hat halt Fruchtzucker und so. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Wein macht dicker.
Axel, was sagst du?
Warum habt ihr den so trocken gemacht, den Grauburgunder jetzt?
weil wir lieben trockene Weine einfach aus dem Grund, weil für uns das Thema Trocken auf der einen Seite was mit Trinkfluss und Trinkspaß zu tun hat, auf der anderen Seite, weil wir denken, dass in unserer Region, in Rheinhessen, trockene Weine auch die Herkunft am besten widerspiegeln. Okay. Und Zucker ist so ein bisschen wie wenn jemand sich zu viel Parfüm, bevor er in die Oper geht, drauf sprüht und alle sind so ein bisschen geblendet. Ob das jetzt Männlein oder Fräulein ist, das spielt jetzt nicht die Rolle, aber es gibt so ein bisschen es kaschiert etwas. Und für uns sind trockene Weine auch einfach ganz wichtig, weil das die klare Handschrift ist, die klare Herkunft und für uns am meisten bringt Spaß und bringt Fluss einfach auch.
Seid ihr ein Riesling-Weingut, das heißt, wie viel Prozent eurer Weine sind Rieslinge?
75%.
Leute, da müssen wir doch jetzt wenigstens die Hälfte der Zeit über die Rieslinge sprechen. Also, Hast du eine Frage?
Ja, wir haben auch noch Fragen.
Dann leg los. Ich trinke so lange die Scheurebe weiter.
Nochmal hier die Bühne frei.
Jetzt gibt es noch eine allgemeine Frage zu Gläsern. Und zwar, welche Faktoren machen ein Glas geeignet und welche Gläser könnt ihr empfehlen?
Das ist sehr gut, die Frage.
Ja, darf ich anfangen vielleicht kurz, Matthias? Ja, bitte. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass natürlich die Gläserindustrie versucht, dir 1000 Gläser zu verkaufen und du musst kühlen Kopf bewahren, vor allem an heißen Tagen. Und wichtig ist jetzt vor allem, wo ihr jetzt seid, dass das Glas nicht ein zu großes Volumen hat. Weil je höher das Volumen ist von dem Glas, umso mehr Fläche, wenn du einschenkst, umso schneller wird es auch warm. Und das will man natürlich gerade bei diesen Temperaturen ganz wenig haben. Und dann ist es wichtig, dass die Glasstärke recht dünn ist, weil je feiner der Glasrand ist, umso besser kommt es auf die Zunge drauf, umso sensibler kannst du das wahrnehmen. Je dickglasiger die Glaswand ist, umso schwerer wird es. Dann kommt von der Form drauf an. Das wäre jetzt so ein Multifunktionsglas von der Form. Da kannst du relativ alles trinken. Genau das dein sieht genauso aus. Ja, das Salto-Glas oder was du hast. Ja. Genau. Und auch das Axel hat, glaube ich, von zu Hause mitgebracht, so wie ich das kenne.
Das Fanta-Glas.
Genau.
Das ist schon mal besser als hier, was hier in der Redaktion rumsteht.
Ja. Ja, aber es ist natürlich, wenn du einen Pinot Noir aus so einem Glas trinkst oder einen Spätburgunder aus so einem Glas oder aus einem Spätburgunderglas, das sehr viel bauchiger ist und nach oben sich verjüngt, dann hast du ein anderes Erlebnis. Ja, aber die Frage ist, wie viele verschiedene Gläser kann ein einzelner Haushalt haben und wer kennt sich überhaupt nur aus? Wenn sich zum Beispiel nur die Frau mit Wein beschäftigt und der Mann hat einen Männerabend, der weiß gar nicht, welches Glas er nehmen soll, dann muss er seine Frau anrufen. Wenn nur der Mann sich mit Wein beschäftigt, weil er ist ja eine Männersache, und die Frau deckt den Tisch ein, dann weiß gar nicht jetzt, was muss ich für ein Glas nehmen. Das kann auch so sehr komplex werden. Probiert es einfach aus. Probiert auch aus, in welchem Glas euch der Wein dann einfach am besten schmeckt, wo ihr Sachen rausbekommt. Es gibt Gläser zum Beispiel, die nehmen das Holz aus dem Chardonnay raus. Ja? Und dann gibt es aber Leute, die sagen, aber ich will ja genau dieses Holz. Ja? Und für die ist das Glas dann nicht geeignet. Aber wenn du die Filigranität suchst, dann ist das Glas eben perfekt. Und dann hängt es auch davon ab, wo der Wein deine Zunge trifft. Das heißt, wie weit nach hinten dein Kopf geht und wo der Wein auf deine Zunge trifft. Und das ist auch die Glasform, wie weit offen oder geschlossen sie nach oben. Ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Eine tolle Frage, auf die es leider keine kurze,
was kostet, Antwort gibt. Was kostet so dieses Wein? 6 Euro. Dieses Glas hat sechs Euro gekostet. Das erst reicht erstmal aus. Man muss ja sagen, weil die so dünn sind, gehen sie auch relativ schnell kaputt, ne?
Ja, also ich würde sie trotzdem immer nur mit der Hand waschen. Jawohl.
Und auch bei der Hand, auch bei der Hand geht's kaputt.
Ja, aber du brauchst auch nicht tausendmal unbedingt reinfahren, sondern es reicht vor allem der Rand und wo man das berührt. Also innen drin, wenn du es automatisch auswaschst, ist es eh schon fertig. Nur bitte kauf keine Weine für 15, 20, 30 Euro und trink die nur aus irgendeinem letzten Glas eines schwedischen Herstellers, weil das ist so schade dann, weil dann werdet ihr dem Wein nicht gerecht. Vor allem nicht den, den wir vorstellen.
Und vor allem dann auch, was wir ja bei dir gelernt haben, Michael, einfach Wein immer nachschenken, nicht zwischendurch, was ja viele machen, dann ausspülen mit Wasser, sondern mit Wein.
Genau. Und ganz wichtig bitte, was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn man auch das Weinglas zu voll macht. Also, was Michael auch schon gesagt hat, der Wein wird ja auch irgendwann warm, gerade wenn man natürlich Weißwein oder Champagner trinkt, lieber nur so ein Hauch und dann entfaltet sich der Wein und das Aroma auch viel besser und lieber nochmal nachschenken, als dass man sich so à la deutsche Urlauber auf Mallorca die Platte vollhaut. Lieber ein bisschen weniger und dem Wein ein bisschen Luft geben, anstatt sich da immer das Glas...
Ja, man kann sich ja trotzdem die Platte vollhauen, muss halt öfter nachschenken.
Sag mal, aber Michael, du würdest wirklich nicht, Stichwort Spülmaschine, gar nicht, weil es ist schon aufwendig, die selbst... Machst du Spüli rein? Auch nicht. Nur Wasser, heißes Wasser?
Na, ich mache schon ein bisschen Spüli auch rein, aber ich wasche es dann wirklich intensiv aus. Ja.
Okay. Kann man bei
IKEA aber ich brauche am Abend nicht so oft Spüli.
Kann man bei IKEA Weingläser kaufen? Oder haben die nichts Ordentliches?
Ganz bestimmt. Meine ersten Weingläser waren bestimmt von IKEA. Ja.
Okay. Aber ich finde, gerade wenn du so ein Weinglas hast, das dann nur so halb so groß ist, das ist genau, was du sagst, dann ist das Thema vorbei. Da kann der Wein noch so gut sein, du schmeckst ihn gar nicht.
Und du kannst ihn schwenken, was ja ganz wichtig
und
ist.
Du kannst
was Axel vor allem so vorbildlich macht.
Und ja. Findest du das?
Der ganze Axel schwingt mit.
Genau. Wollen wir mal einen Riesling einschenken? Man kann ja, glaube ich, sagen, Rieslinge sind die Könige unter den, die Könige und Königinnen unter den Weinen.
Stopp. Ich muss noch einen Satz sagen, Matthias. So gut kennen wir uns ja nicht. Grauburgunder ist dreckig. Ich bezweifle, dass ich jemals gesagt habe, das ist respektlos und eigentlich bin ich null respektlos. Nie. Nie, außer manchmal. Aber in der Gastronomie, es nervt halt wahnsinnig oft, weil der Grauburgunder, würde ich jetzt sagen, ist eine feige Wahl. Wenn ich jetzt Gäste zu Hause habe und ich schenke den, ihr habt jetzt alle zwei Weine gehabt, ja, und bestimmt polarisiert der erste mehr als der zweite. Die Scheurebe, da werden viele sagen, das ist genau mein Wein. Und da sagen aber vielleicht viele, boah, das mit der Frucht ist mir eigentlich so ein bisschen too much, wobei das eh eine dezente Scheurebe ist. Beim Grauburgunder wirst du höchst selten wen finden, der das nicht mag. Das verstehe ich, wenn ich 100 Leute habe, dass ich möglichst viele damit abfrühstücke. Aber wenn wir zu dritt oder zu viert sind, dann kann ich doch ein bisschen mehr Mut haben und sagen, wir trinken eigentlich gern Grauburgunder, aber heute mal was anderes. Und das ist ja schon ein sehr guter Grauburgunder. Ganz viele Grauburgunder, habe ich das Gefühl, werden gemacht mit dem klaren Ziel, möglichst nach nichts schmecken, nicht zu anecken, viel Säure,
also möglichst,
nicht zu viel Zucker, nicht zu viel, einfach und 9 von 10 Leute sagen wunderbar und aus der Verlegenheit heraus, weil es könnte ja nicht schmecken, bestelle ich einen Grauburgunder, weil der schmeckt mir auf jeden Fall, aber ich kriege so viele Sachen dann leider nicht mit in meinem Leben, wenn ich nur Grauburgunder trinke. Das wollte ich sagen.
Und das ist das Schlimme bei Riesling, wo dann immer die Leute, ich hatte das neulich wieder mit Freunden, die sagten, ach Riesling, ich vertrage ja die Säure nicht. Wo du denkst, oh, ich kann es ja schon nicht mehr hören, weißt du?
Die trinken einfach zu wenig.
Ja, aber ja, natürlich. Aber vielleicht ist es so, genau, wenn du sagst, so ein Grauburgunder sagst, okay, da kannst du nichts falsch mitmachen, aber das kann ja nicht das Ziel sein, nichts falsch zu machen im Leben.
Meistens sind es aber auch vor allem die älteren Damen, die sich dann aber jeden Morgen ein Picolöchen gönnen. oder viel Sekt oder
so. Viel Klischees trinken. In einem Satz, so viel Klischees in einem ja. Satz.
Die älteren aber Damen. Vor allem, wenn man viel Sekt oder Champagner trinkt, das hat fünfmal mehr Säure, gefühlt, also jetzt mal symbolisch absolut. Gesprochen, als Riesling und da stört es aber keinen.
Aber hat es nicht auch mehr Zucker?
Bitte?
Hat es nicht auch mehr Zucker?
Ja, da kennst du jemand auch.
Was hast du denn heute mit dem Zucker eigentlich, Axel?
Das haben wir aufgezeichnet.
Ja, aber was hast du denn heute mit dem Zucker? Jede Frage von dir ist irgendwie mit dem. Ich meine, das musst du wissen, Matthias, Axel. In früheren, bei früheren Folgen ist Axel rausgegangen und hat sich Gummibärchen reingezogen, während wir da Weine für 140 Euro probiert haben.
Ja, aber dann konnte ich nichts mehr schmecken.
Aber ich habe mich ja auch hochprofessionell auf die Sendung vorbereitet und ich habe auch gesehen, dass Axel, du trinkst ja eigentlich nur Bier, habe ich gehört. Ist das richtig?
Wow, du hast dich wirklich vorbereitet.
Wer? Wer hat sich vorbereitet?
Nein, du nicht. Der Matthias. Wollen wir den Riesling? Jetzt muss Matthias uns einmal erklären, eine Rieslingflasche, der Gutswein, das ist sozusagen der Basis-Riesling, also ne, der vom Gut ist. Und dann der hat einen Schrauber, einen Schraubverschluss und der Ortswein einen Korken. Warum?
Die erste Lage, um mal so kurz zu ein bisschen klug zu scheißen. Wir sind ja Mitglied im Verband der deutschen Prädikatsweingüter, also das ist dieser kleine Adler.
Das erkennt man hier oben dran, genau. Also man kann sagen, wenn eine Flasche so ein Zeichen hat und man kauft sie, kann man wahrscheinlich gar nicht so viel falsch machen. Das ist schon mal ein ganz gutes, ne?
Genau, das ist ein Zusammenschluss der sehr hochwertigen Weingüter. Es gibt auch andere, die sehr gute Weine machen, die nicht im Verband mit drin sind, also eine private Organisation.
Theresa Breuer zum Beispiel.
Genau, Theresa Breuer ist jetzt die sympathischste und glaube ich, die leider nicht dabei ist, obwohl ganz tolles Weingut, sehr sympathische Frau.
War auch schon mal in diesem Podcast, kann man sich
anhören, genau. Sehr genau. Cool, ja. Und dieser Verband hat sich im Prinzip eine Klassifikation auferlegt, die über eigentlich vier Stufen geht. Und wir hatten jetzt der Grauburgunder und die Scheurebe und jetzt auch der Riesling. Kommen aus dem Gutsweinbereich. Das sieht man auch auf dem Rückenetikett. Für die, die noch die Flaschen noch nicht ganz getrunken haben, noch lesen können. Da unten steht VDP Gutswein. Mhm. Genau. Und das bedeutet, dass dieser Wein aus der Region sein muss, wo das Weingut herkommt, also in unserem Fall aus Rheinhessen. Und theoretisch darf man jetzt Weinberge aus verschiedenen Orten nutzen, um diesen Wein zu machen.
Wie? Ich denke, das darf nur Wein aus eurem Gut sein.
Ja, genau.
Ich dachte, erste Lage.
Grundvoraussetzung muss sein, dass die Weinberge zum Weingut gehören.
Genau.
Bei diesem gehören. Aber es muss jetzt nicht alles aus einem Ort sein. Man darf jetzt auch für den Riesling Gutswein einen Weinberg nehmen aus dem Nachbarort zum Beispiel.
Okay.
Okay, aber das ist.
Wir wollen es jetzt aber nicht zu kompliziert machen, weil das ist, glaube ich, das
springt so ein bisschen. Axel, sag noch mal ganz kurz die vier Kategorien, die hat Matthias ja angesprochen. Gutswein.
Ortswein, Lagenwein und großes Gewächs. Nicht schlecht, ne?
Geht doch.
Ja, geht doch. Aber wir haben noch ein paar Fragen. Also, und vielleicht sollten wir den
Vorzug unbedingt geben. Bring him on.
Ja. Genau, also es geht um Korken und Schraubverschluss. Können Flaschen, die einen Schraubverschluss haben, durch jahrelange Lagerung besser werden oder geht das nur mit Korken? Die Frage wurde zweimal gestellt.
Michael, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung als wir. Wir machen das
mal. Wird auf jeden Fall auch besser, also wenn es ein wertiger Wein ist. Es findet nur deutlich weniger Austausch mit außen statt, ja. Aber der Wein reift ja auch in sich, innerhalb der Flasche. Und es gibt ja in Australien Schraubverschlussweine für 700-800 €. Ja, die werden auf jeden Fall besser. Es gibt natürlich so einfache Weine, wie wir sie jetzt mit der Scheurebe, wo Matthias sagt, 1 bis 3 Jahre perfekt. Nach 10 Jahren musst du das nicht mehr haben. Ne? Nur weil es ein Wein reift, ist er nur deswegen lange nicht gut. Und von daher kann man schon sagen, dass es einfach langsamer reift. Das merkst du vor allem bei jungen Weinen, dass es einfach noch verschlossener ist. Und man muss auch die Weine anders machen, wenn man sie im Schraubverschluss abfüllt, als wenn man sie mit dem Korken abfüllt, weil es einfach eine andere Machart ist, um das auch dann quasi so in die Flasche zu kriegen, wie es fertig auch getrunken werden soll. Aber die meisten Weine, also wenn ich einen Schraubverschlusswein unter 10 € kaufe, in der Regel ist das spätestens, also innerhalb der ersten 5 Jahre zu trinken, dann hat man jetzt in dieser Qualität, wo wir heute sind, auch jetzt würde ich sagen, bei dem Wein, den wir jetzt gerade da haben, bei dem Riesling, ist er heute wahrscheinlich in 3 Jahren noch besser als heute, ja, und vielleicht auch noch in 5 Jahren noch gut, und in 7 Jahren müsst ihr ihn dann nicht mehr haben wollen, oder vielleicht sogar noch deutlich länger, weil das ist schon das Flaggschiff des Weinguts, ja, aber ganz, ganz viele Weine sollte man lieber jünger trinken. Deswegen rate ich auch, Weißweine sich nicht ewig zu bevorraten oder Rosés oder so, sondern so viel, wie man denkt, dass man in der nächsten Zeit auch trinkt, weil dann kommen wieder andere neue Empfehlungen anders, dass man trinkt, dass man da Freude hat.
Aber beim Korken haben wir gelernt, kann das sein, wenn so ein Korken schlecht ist, ist der ganze Wein hin. Weil du hast beim Schraubverschluss ja auf jeden Fall keinen Kork.
Ja, aber kann auch passieren.
Ein Wein kann Kork haben, obwohl er keinen Kork hat?
Ja.
Ja, aber wir müssen auch an Dirk Würz erinnern, der von der Kork-Mafia
gesprochen hat.
Und meinte, das sei also ganz, ganz schlimm. Also die Leser, die Fragen gestellt haben, sollten sich vielleicht nochmal die Folge mit Dirk Würz angucken.
Dirk Würz flippt völlig aus. Das ist der Typ, der den Roséwein mit Banksy gemacht hat, mit diesem Street-Art-Künstler. Und der dreht völlig durch, wenn man ihn auf Korken anspricht. Und die machen alles nur mit Schraubverschluss. Kann man denn euch beide die Frage sagen, ein Wein, der einen Korken hat, ist automatisch, ist es ein Zeichen dafür, dass der Wein besser ist als jemand mit Schraubverschluss? Nein.
Nein. Also dieses Thema, ja, Dirk Würz ist ja auch seit 2-3 Jahren jetzt bei uns, auch in Rheinhessen, bei St. Anthony. Also von daher auch ein Winzerkollege bei uns in Rheinhessen.
Konkurrent, habe ich da Konkurrent gehört?
Nein, Kollege.
Aber es klang wie Konkurrent.
Ich glaube, ist auf dem Niveau, das ist ja absolute Nische. Ne? Ich glaube, irgendwie der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein in Deutschland liegt bei 2 oder 3 Euro. Also von daher ist das absolut keine Konkurrenzsituation jetzt innerhalb dieser Weingüter. Mhm. Für uns ist es einfach so, dass wir sagen, für Weine mit Schraubverschluss 1 bis 3 Jahre frisch getrunken, top, macht richtig Spaß, man macht auf und es passt einfach. Und alles, was hochwertiger ist, wird dann mit Kork, weil ich meine, so ein Kork hier, da sind wir ganz schnell bei 1 Euro Kosten pro Kork.
Schraubverschluss 30 Cent ungefähr, ne? 30,
ja, 35. Richtig. Und das ist natürlich auch einfach eine wirtschaftliche Sache, ob man sich überlegt, ist es der Wein wert oder nicht. Wir glauben nach wie vor daran, dass Kork langfristig für unsere Weine, das ist aber nur unsere Meinung, die beste Variante ist. Wie Michael gesagt hat, Hill of Grace und andere Dinge in Australien, die schwören auf Schraubverschluss und das ist auch ihr gutes Recht. Das ist einfach am Schluss eine persönliche Entscheidung des Inhabers, Winzers, Kellermeister, Weingutes. Okay.
Man kann aus Korken auch ein Bällebad basteln, ein Korkenbad. Wir sammeln gerade, aber das muss ganz schön viel Wein trinken, bis du das Bällebad zusammen hast.
Man kann ja auch eine Luftpumpe so. Vielleicht was für deine Kinder irgendwie für.
Ja, super. Was haben wir noch? Haben wir Fragen? Was gibt's noch für Fragen?
Genau, es geht ums Weinemachen. Wie lange, die Frage richtet sich an Matthias, wie lange habt ihr an den Weinen gebastelt, bis sie euch gefallen haben, so wie sie jetzt sind? Oder jedes Jahr?
Ja, ich sag mal, das zieht sich immer so über 1,5 Monate. Also man muss sich, wir fangen jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, fangen wir wahrscheinlich so am 1. September an, da wird alles gelesen, dann vergärt es 2 bis 3 Wochen, bleibt dann auf der Hefe liegen, bis zur Füllung im März. Aber man fängt im Januar eigentlich schon an zu sagen, man probiert jedes Fass. Man probiert natürlich schon während der Gärung. Und dann im Januar geht's los, dass man verschiedene Fässer, weil man muss sich klar machen, dass natürlich aus so einem, gerade bei Riesling, was für uns eigentlich so das Steckenpferd eigentlich ist, da stecken teilweise 30 bis 50 verschiedene Fässer mit drin. Die man natürlich kubitieren muss, wie man das nennt. Also, und da steckt halt eben ganz viel Arbeit drin und das zieht sich dann schon über 1 bis 2 Monate, bis man dann diesen finalen Blend, wie man jetzt auf Englisch sagen will, finale Cuvée hat, zieht sich das schon. Ja.
Cool. So, zwischendurch müssen wir diesen Riesling mal trinken. Michael, er ist schon sehr warm, aber ist beim Riesling nicht ganz so schlimm, wenn er ein bisschen wärmer ist, haben wir auch gelernt, weil er dann seinen Geschmack, oder nicht ganz so schlimm?
Ja. Warum machst du? Nee, bitte riecht ihn und dann nimmt ihn im Mund und schluckt ihn runter. Und wenn ich jemals über Salz gesprochen habe bei Wein, dann spürt ihr bitte jetzt dieses Salz. Bei diesem Wein.
Du hast sowas von so einem Guru. Dann spürt ihr jetzt dieses Salz.
Ich krieg Gänsehaut, weil es mich umhaut. Merkt ihr dieses Salz? Es ist richtig.
Ja.
Finde ich krass. Also, krass. Sorry, das war jetzt so. Ich sage immer krass, ne? Finde ich wahnsinnig bemerkenswert.
Und woher kommt das, Axel, du als alter Experte, der Kenner in der Runde?
Naja, das kommt aus dem Boden natürlich. Das ist die Mineralität des Weines.
Ich würde sagen, der Riesling kommt ja immer vom Boden her, aber hier, aber du hast total recht, das ist mega salzig. Also, hat aber auch einen schönen Trinkfluss.
Und da bin ich Michael sehr dankbar, weil das ist für uns wirklich eigentlich der wichtigste Wein im Weingut. Wie schon gesagt, wir machen 30 Hektar in Totale, davon 75% Riesling, und der Gutsriesling, wie es so heißt, ist für uns einfach das Aushängeschild des Weingutes. Und
obwohl der andere hochwertig ist, aber davon habt ihr halt weniger Ertrag.
Genau. Und das ist einfach so ein bisschen die Einstiegsdroge für viele. Und dieser Riesling und alle Rieslinge bei uns wachsen nur auf Kalkböden. Also das ist ähnlich wie im Burgund oder auch so ein bisschen dieses nicht Kreide wie in der Champagner, aber geht so in die ähnliche Richtung. Und Kalkstein macht Weine unheimlich salzig. Und das ist was, wo wir, dadurch, dass es auch eine reine Handarbeit ist, eine reine Handlese, also wir sind immer bis zu 30 Personen, die da mit der Hand mit schönen Drehscheren stehen und die Träubchen abschneiden, ganz romantisch. Und diese handwerkliche Art und das in die Flasche zu bringen und Herkunft zu zeigen. Und das ist, glaube ich, bei jedem, ob das Theresa Breuer ist oder Dirk Würz oder ob das wir sind. Top-Weingüter möchten immer die Herkunft, wo kommt der Wein her, und das in die Flasche zu bringen. Und in Berücksichtigung von... Ja, bitte, Michael.
Nein, was ihr jetzt mal machen müsst, ich habe es nämlich gerade erlebt und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen auf diese Reise. Ihr nehmt einen ordentlichen Schluck Wein. Ich mache das jetzt schneller und du haltest es ein bisschen länger jetzt im Mund. Und dann fährst du mit der Zunge einmal an der Innenseite deines Mundes oben entlang.
Das müssen wir nochmal machen. Das ging jetzt alles viel zu schnell. Also, wir nehmen einen ordentlichen Schluck.
Ja.
Was ist für dich die Innenseite des Oberkiefer?
Über den Schneidezähnen. Genau, über den Schneidezähnen fährst du mit der Zunge einmal runter. Einmal durch.
Also, erstmal so ein bisschen.
Wie ist den Schneidezähnen?
Oben. Ja, also
unter der Lippe.
Man gurgelt so ein bisschen, wie du es gemacht hast.
Alles klar.
Ja, unter der Lippe. Und dann drückst du 2-3 Mal mit der Zunge auf den Gaumen. Und das schmeckst du. Und weißt du, was du dann hast?
Nicht sagen, Michael. Was habe ich denn da?
Du hast einen Tafelschwamm wie früher in der Schule, wo die Kreide sauber gemacht wurde. Genau sowas hast du. Und du schmeckst die Kreide tatsächlich. Also ich finde, du schmeckst diesen weißen Boden. Und das hast du in dem Moment, wo du die Zunge dann oben drauf drückst, wie so, wisst ihr, dieser Tafelschwamm, mit dem man früher die Tafel sauber gemacht hat. Und der lag dann da und der hat immer so einen Geruch gehabt. Und ich finde, genau so schmeckt das. Und wenn ich dann der Einzige bin, der das erlebt, dann freue ich mich trotzdem.
Jawohl. Aber sag mal ganz kurz, ist das jetzt ein Kompliment für den Wein, dass er nach Matthias, empfindest du es als Kompliment, dass er nach Tafelschwamm?
Also ich bin immer froh, wenn jemand das so beschreibt, weil das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Das ist für mich, also salzig, Kreide, diesen Speichelfluss, wenn man an irgendwie ein geiles Wiener Schnitzel denkt. Und es sammelt sich so im Mund, das ist für mich Salzigkeit, ist Kalksteinboden, ist diese klimatischen Verhältnisse, die haben. Und genau das wollen wir in die Flasche bringen, dass die Leute denken, hey, scheiße, habe ich hier gerade, oder dieses Fleur de Sel, was man manchmal in Restaurants hat. Diese Salzkristalle aus irgendwo aus der Bretagne und macht sich das so auf die Zunge. Genau so schmeckt das.
Axel, findest du es albern oder hast du es auch geschmeckt? Sag's mir.
Ich finde es überhaupt nicht albern. Ich finde es super schön zu sehen, wie du auf diesen Wein abgehst. Aber ich hätte das, glaube ich, so nicht, also diesen Tafelschwamm, also auch wenn ich die früher gegessen hätte, die Dinger, ich könnte sowas nicht rausschmecken.
Wahrscheinlich, weil ich immer Tafeldienst hatte, musste ich das so oft machen. In der Nase habe ich übrigens, das finde ich, gar nicht so intensiv in der Nase an Expression. Ich habe ein bisschen so ein Weinbergspfirsich, also Das ist das, was ich als erstes denke. Und dann habe ich auch wieder gar nicht so Zitrone, aber eher wirklich auch so Zitronengras, sowas ganz Feines, ein bisschen Exotisches. Kurz habe ich sogar drüber nachgedacht, wie dieser Ingwer, wenn du den, wisst ihr, dieser marinierte, eingelegte Ingwer, den es zum Sushi dazu gibt, den hatte ich auch kurz. Ne? Das fand ich ja spannend. Aber alles hat es dann weggebombt, sobald ich es im Mund gehabt habe. Also ist da fand ich spektakulär.
Was ist denn mit Lars? Also wie schmeckt dir als Riesling-Liebhaber dieser?
Ja, nein, ich bin ja sowieso, ich finde das auch toll, weil er eben sich total reduziert auf diesen salzigen Geschmack. Er hat nichts, und das ist irgendwie schon, es ist halt so schon, dass du so denkst, du sitzt da so an so einem Bach und da ist so ein Gebirgsbach und da kommen so da liegen so ein paar Steine drin, da läuft das Wasser drüber und du nimmst dir diesen Stein und riechst an diesem Stein. Ich würde jetzt an dem Stein nicht lecken, weil das irgendwie komisch wäre, aber so ist es so ein bisschen. Das ist ja so das Verrückte, finde ich, dass du dann so. Das ist
ein Süßwasserbach.
Das Gefühl hast, dass du kannst das Gefühl haben, dass es du schmeckst irgendwie tatsächlich einen Tafelschwamm. Kein normaler Mensch würde außer Michael in einen Tafelschwamm reinbeißen oder einem Tafelschwamm riechen. Und hier feiert man es total ab. Das ist schon irgendwie spektakulär. Ich finde, also ist irgendwie, und gerade glaube ich für so Einsteigermäßig für Einsteiger, die immer sagen, oh, die Säure, ist dieser Riesling gut.
Ja,
der Riesling gut.
Ja, das ich meine, das ist am Schluss auch. Wir möchten ja auch jetzt keine Weine machen, die einfach so everybody's darling sind. Dafür haben wir einfach einen anderen. Wir möchten Weine machen, die bestmöglich die Herkunft widerspiegeln und nicht einfach was machen, was jedem schmeckt. Dafür soll man einfach in den Supermarkt gehen und für 5 Euro sich einen Riesling kaufen. Denn wir wollen was machen, was auch ein bisschen. Es kann auch ruhig polarisieren, das ist auch okay.
Aber weißt du, was ich auch nochmal finde übrigens jetzt in den, das ist ja, mich jetzt schlagen, aber in den direkten Vergleich stinkt halt der Grauburgunder dann ab. Das ist ein guter Grauburgunder für einen Grauburgunder. Aber eben, wenn du dann siehst, dass Riesling ist eine andere Welt. Und deshalb ist ja mein, als Riesling-Liebhaber immer mein Plädoyer, Leute, trinkt mehr Rieslinge. Trinkt auch andere, aber trinkt mehr Rieslinge, weil das ist halt auch aus Deutschland gesehen, ist das halt unsere wichtigste Traube. Und da sind wir halt auch echt irgendwie, wir sind auch in einigen Teilen da Weltspitze.
Absolut. Definitiv.
Ne? Ich muss was sagen.
Ja.
Ich grüße ganz, ganz herzlich Katrin und Susanne. Die haben mich haben was sehr Schönes geschrieben.
Was haben die denn geschrieben, Axel? Über deine Mütze, über dein Käppi oder was haben die geschrieben?
Nein, die haben was ganz Nettes geschrieben, aber sie vermissen auch eine Standardfrage von mir. Ich weiß gar nicht, was sie meinen könnten.
Ich weiß es auch nicht, Axel. Aber was haben die denn, sag mal das Nette, was haben die denn Nettes geschrieben? Was haben die Nettes geschrieben? Axel, dein Lachen ist so sympathisch. Nein. Nee. Ich war ganz ruhig. Axel, nun, das ist doch bescheuert zu sagen, die haben was Nettes geschrieben. Das glaube ich. Die meisten gucken die Sache Daniel wegen, Axel.
Das glaube ich auch.
Und die meisten sagen auch, kann der Lars mal ein bisschen weniger reden? Aber nein, kann er nicht.
Ja.
Aber trotzdem nochmal ein großes Plädoyer für Rieslinge. Also Leute, Michael, ich weiß nicht, wie du es siehst, kauf lieber 5 Rieslinge statt 10 Grauburgunder, oder? Matthias nickt.
Ja, wie ich hier sehe, ist es, glaube ich, klar. Wenn ich das jetzt mit dem Tafelschwamm gesagt habe, weil ich immer wieder sagen mir Leute, ich rieche da so wenig oder ich schmecke das nicht, und ich versuche es natürlich auf eine plakative Art und Weise zu erklären, um vielleicht da Freude dran zu haben. Man muss auch nicht alles totdrehen und 17 Mal hineinriechen und irgendwas sich ausdenken. Aber das ist natürlich das, was einem Freude macht, wenn man erste Erfolgserlebnisse hat, wenn man sich mit Wein beschäftigt, wenn man dem irgendwie folgen kann und wenn man nur das eine oder andere aufnimmt und sagt, ja, das habe ich tatsächlich auch. Und ich weiß, dass für ganz viele sich dann extrem drüber freuen, auch in meinem Beisein hier, wenn Leute dann irgendwas riechen oder sagen, alle ganz vorsichtig, nur nichts Falsches sagen und dann irgendwas wirklich drauf haben, wo ich dann sage, ja, finde ich auch, dass das so ist. Und das, das
geht Dinge so. Wie kann man denn das trainieren? Also, was kann ich tun? Also, ich rieche häufig die Dinge, wenn du sie benennst, und ich rieche häufig irgendwas, was ich aber nicht benennen kann. Und wie kann ich das mehr trainieren, dass ich da irgendwie selber drauf komme, dass das jetzt Tafelschwamm ist oder ähnliches?
Ja. So alle zwei Wochen 4 Flaschen trinken ist ein ganz gutes Mittel.
Ja, gut, Matthias ist Önologe, der kann die Frage besser beantworten.
Ach so, bisschen wenig vielleicht jetzt, aber. Also was mir persönlich viel geholfen hat, ist einfach mit Leuten Wein trinken, die tatsächlich mehr Ahnung haben als man selbst. Und die auch einfach ja, glaube ich, auch was das Allgemeinwissen, was Wein betrifft, viel Ahnung haben, schon viel getrunken haben und sich an diesen orientieren. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch ganz tolle Dinge, glaube ich, die man sich auch gerade das Thema Weinführer, wenn man dort Dinge liest und sich den Wein kauft und aufmacht und dann nochmal schaut, okay, was haben andere vielleicht geschrieben? Und ganz viele Weingüter haben auch, oder auch wir haben einfach auch Dinge, die man sich anfordern kann als PDF, wo schon Weinbeschreibungen mit drinstehen und sagen, hey, ich habe den Wein gekauft, was schreiben andere darüber? Und das probieren so ein bisschen nachzuvollziehen. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen diese High-End-Variante. Es gibt, glaube ich, bei einem großen anderen Kaufhaus gibt es auch sogar solche Art so Koffersets, wo sogar Aromen in so kleinen Fläschchen, so in so Apothekerfläschchen drin sind, wo man bestimmte Aromen nachvollziehen kann. Und auch das ist vielleicht eine Variante. Und einfach zu einem guten Fachhändler gehen vor Ort. Da gibt es ja auch gerade in Hamburg etliche, da kann jetzt keinen nennen, aus verschiedenen Gründen, aber es gibt sehr gute Händler in Hamburg, die auch glaube ich, ganz tolle Weinproben auch einfach anbieten und vor Ort gehen, die Leute auch zu unterstützen und da sich das, die Dinge erklären zu lassen und dort auch lokal wieder zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch was, wo man auch sehr viel lernen kann.
Mhm. Axel, tust natürlich jetzt auch Michael ein bisschen, also wie kann man am meisten über Wein lernen, indem man Michael Coutet? Den Michael zu, ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt, genau wie du es gesagt hast, weil Michael sich tatsächlich, was wir am Anfang alle nicht wussten, extrem gut auskennt mit Wein und auch diese Begeisterung rüberbringt.
Das war ja klar, wenn man mit ihm arbeitet, oder?
Mit ihm, deshalb, ich würde jedem raten, Axel, vielleicht auch dir doch mal, guck dir alle Folgen von 4 Flaschen an, an denen du eigentlich auch teilgenommen hast. Und Axel, was haben die geschrieben? Wer war das, die Katrin? Ist es die Katrin?
Ja, Axel, lies es jetzt mal vor, bitte.
Katrin und Susanne, Katrin aus Hamburg? Ist es die Katrin aus Hamburg oder ist es die Katrin nicht aus Hamburg?
Oh.
Was steht denn da?
Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo sie herkommt.
Oh, wie er sich freut, Michael, ja. Das ist so niedlich. Oh, Sag doch mal, was hat sie denn geschrieben?
Naja, sie vermissen ja meine Standardfrage. Und was kann das für eine Frage sein, Lars?
Nee, die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit dem vierten Wein?
Nee, die Frage, meine Standardfrage.
Nein, diesem Wein. Du kommst mit der Standardfrage. Ich will jetzt erstmal wissen, was sie über dich geschrieben haben. Das macht mich natürlich neidisch ein bisschen.
Was? Ich weiß nicht. Vielleicht kann Katrin und Susanne ja mal was über dich schreiben.
Gibt es denn noch eine Frage, die die Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die wir noch nicht beantwortet haben? Ich habe das Gefühl, dass Katharina sich nicht traut, die Fragen zu stellen.
Doch, also gibt es da noch was, Katharina?
Ja.
Oh ja.
Siehst du?
Genau. Also
lasst euch Zeit.
Es gibt die Frage, Szenario. Man kommt in ein Restaurant, es gibt eine riesige Weinkarte, der Kellner hat aber gar keine Ahnung. Woran orientiert man sich da, welchen Wein man nimmt?
Gut, das ist, finde ich, das ist echt
leider super. Sehr häufig.
Ist leider eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Riesling schon mal. Riesling.
Schwierige Frage. Man könnte natürlich vorsichtig fragen, ob es jemand anders im Haus gibt, der ein bisschen was dazu sagen kann zu der Weinkarte, weil es muss ja irgendwer die zusammengestellt haben. Wenn es eine Weinkarte mit 20 Weinen ist, dann wahrscheinlich nicht. Wenn es eine Weinkarte mit 500 Weinen ist, muss es wahrscheinlich jemanden geben, der sich ein bisschen damit beschäftigt, also, weil sonst wäre es nicht so ambitioniert. Ich glaube, man muss... Als höflicher Gastgeber würde man erstmal in die Runde fragen, ich würde gerne einen Wein aussuchen, gibt es irgendwas, was ihr gar nicht mögt oder was ihr unbedingt mögt, um seine Gäste erstmal ins Spiel zu holen.
Aber dann ist doch schon schwierig, dann sagen mindestens 2, oh, Riesling ist mir zu sauer. Dann ist Riesling schon raus und dann bestellst du doch wieder einen Grauburgunder.
Ja, das würde ich dann machen. Wenn keiner da ist, der mich berät, würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Meine erste Intention wäre, dass meine Gäste ja glücklich sind, egal was es dann zu trinken gibt, ob ich das mag oder nicht. Und dann würde ich mir natürlich etwas jetzt, meistens wird der günstigste Wein auf keiner Weinkarte bestellt. Und man fängt also erst ab dem zweit oder dritten.
Ach, ist das so? Der günstigste Wein wird nie bestellt?
Musst du eigentlich gar nicht da haben.
Aber du brauchst ihn doch, damit sozusagen jemand weiß, was der zweitgünstigste Wein ist.
Du brauchst ihn, aber du musst ihn physisch nicht haben. Du kannst ihn aufschreiben einfach. Das ist tatsächlich so, ja.
Weil das den Leuten peinlich ist. Oh, peinlich, den 19 Euro, den 19 ja. Euro gibt es nicht. Was ist der billigste Wein bei euch, die billigste Flasche?
Bei uns, im Weingut oder bei Michael?
Nee, bei Michael.
34.
Uiuiui. Oh. Wird aber nicht bestellt.
Der schon, weil wir zwei noch für, also wir haben 2 für 32, aber wir wurden noch nie verkauft.
Noch nie?
Das ist krass.
Also ich glaube, ich würde sofort kaufen. Aber
Aber ist es nicht bei, tatsächlich bei vielen so, dass man erstmal sagt, also wo guckt man zuerst hin? Guckt man zuerst auf so, muss man mal einen Tipp geben, auf die Rebsorte, das ist ja schon mal
aufs Land, glaube ich, eher.
Aufs Land? Aufs Land? Eher,
genau.
Rebsorte. Aber Rebsorte nicht auch irgendwie, wo du sagst, okay, Graube Burgunder geht für alle, haben wir aber gelernt, ist so Mittel. Mhm. Weißer Burgunder auch und dann bist du halt schnell bei Sauvignon Blanc, Chardonnay, gibt es auch einige, die Chardonnay nicht mögen.
Mhm. Dann bist ja, du schnell wieder beim Riesling. Ja, bei Chardonnay weißt du nicht, ist es mit Holz oder nicht mit Holz.
Genau.
Bei Riesling weißt du nicht, ist es trocken oder nicht ganz trocken, wenn es nicht eindeutig draufsteht. Da wird es immer schwierig, wenn man das nicht wirklich weiß oder das nicht so richtig ausgezeichnet ist. Also man sollte sich dann eher quasi, wahrscheinlich orientiert man sich beim Preis. Was man aber den Kellner immer fragen kann, ist natürlich, was er empfehlen würde, weil meistens empfehlen Kellner in Restaurants immer die Weine, wo sich am wenigsten Gäste beschweren. Und deswegen kann man auch einen Wein empfehlen, der kann man auch nach einer Empfehlung fragen, auch wenn jemand vermeintlich nicht ganz so viel Ahnung hat. Und da würde man auch das Selbstvertrauen des Service-Mitarbeiters.
Ja, aber ist das denn tatsächlich Grauburgunder? Also wenn die immer das empfehlen, wo sich die wenigsten beschweren?
Meistens ja. Leider ist es auch so. Ja.
Schenken wir nochmal den letzten, nicht, dass wir jetzt hier, wir haben noch
eine Frage. Nein, Katharina muss noch eine Frage stellen.
Ja, natürlich, aber wir müssen auch den letzten. Ja, wir müssen aber den letzten schon mal einschenken und wir können
auf Katharina.
Den Leute, trotzdem den letzten Riesling, weil das ist ja der hochwertige Riesling. Erste Lage, wir alle wissen, erste Lage sagt gar nichts erstmal. Nein, aber das ist der beste Riesling, den ihr habt, Korken. Und einschenken, ein bisschen atmen lassen und rieche. Und der ist auch, glaube ich, der ist ein, der lässt sich schon gut an. Katharina, Frage.
Ja, genau. Also die richtet sich an dich, Michael. Und zwar hast du eben geschüttelt, die Flasche, Richtung Verschlusskappe. Was hat es damit auf sich? Eine Show oder?
Nein. Naja, sicherlich, was sonst?
Das überlasse ich anderen in diesem Podcast. sondern tatsächlich ist meine Flasche nicht ganz im Eis, sondern, und gerade wenn die Flaschen so lang sind, dann hast du die oft nur bis hier im Eis. Aber was du zuerst einschenkst, ist das hier oben und dann ist das warm. Und dann schüttle ich es einmal, dass sich die Kälte von hier unten gleichmäßig verteilt. Das ist das Einfache.
Danke, Michael, dass du uns diesen Tipps in der 25. Folge gibst.
Ja, das funktioniert ja nur,
wenn vorher den Korken drauf zu machen, dann schüttelt sich besser.
Das geht ja nur, wenn du Eiswürfel hast oder so.
Genau, das habe ich mit dem Champagner gemacht letzte Folge.
Das stimmt, ja.
Das stimmt. Ohne Korken, Axel, oder was?
Nee, mit Korken, aber genau das war das Problem.
Der Riesling ist natürlich jetzt, muss man sagen, der letzte Riesling ist natürlich allein schon in der Nase.
Also wir,
Entschuldigung, ist für mich eine andere Liga als alles andere, was wir vorher getrunken haben.
Ja, das war jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer, dadurch, dass es der letzte Wein ist.
Wir haben jetzt tatsächlich...
Beiseite. Ja.
Was haben wir, Axel?
Ich komme ein bisschen durcheinander mit den Weinen, die wir jetzt hier haben. Weil ich,
ja, also, mit dem goldenen oben.
Mit dem goldenen, schwarz-rot-gold.
Westhofener Riesling 2019. Und sprechen hier über einen Wein aus ersten Lagen, also aus klassifizierten Lagen. Da kommen wirklich Menschen, die haben... Noch mehr
Axel, ihr faket das hier. Sorry, nee, Axel, ihr faket das.
Nein, nee, hier alles.
Sehe ich doch.
Alles am Start, alles am Start. Ja, wirklich hier.
Sorry, Matthias.
Und wir reden jetzt hier über einen Wein aus klassifizierten Lagen. Also das sind Lagen, die wirklich auch teilweise sogar von Geologen eben bewertet wurden. Wie sind die klimatischen Verhältnisse, die mikroklimatischen Verhältnisse, wie sind die Bodenverhältnisse und welche Historie haben auch diese Lagen. Und nur aus diesen Lagen darf man dann so einen hochwertigen Wein machen. Und wir reden hier über Westhofener Riesling, also aus unserer Heimatgemeinde, wo das Weingut herkommt und wo vor allem der ganz berühmte Wein, der Moorstein-Riesling, der qualitativ nochmal eins oben drüber ist, wo manche Restaurants in Hamburg auch ganz schöne 3-Liter-Flaschen immer bekommen jedes Jahr.
Michael, sag mal, welche Restaurants sind das?
Ja, Michael natürlich.
Ach, ja gut. die verschenkt er auch gern weiter. Passen in keinen Kühlschrank, aber macht nichts.
Kaum. und auf jeden Fall kommt es aus diesen jüngeren Anlagen, wo der Moorstein, also großes Gewächs, herkommt. Und es ist Kalk pur. Also wir reden hier über Lagen, die eine reine Südausrichtung haben, die auf der Oberschicht vom Boden so ein bisschen Tonmergel haben und dann reiner Kalkfels. Und das wird komplett im großen Holzfass vergoren und vinifiziert. Aber in sehr alten Holzfässern, teilweise 60 Jahre alt und älter. Und das ist was natürlich noch extrem jung ist. Wir reden hier über einen Wein, der seit Mitte Juli wurde das abgefüllt. Also vor einem guten Monat ist noch ein wie Kindsmord eigentlich. Das in 5 Jahren, da macht man jeden Menschen mit glücklich. Das ist noch sehr jung, aber es zeigt so ein bisschen schon das Potenzial, finde ich. Aber ist natürlich sehr jung. Aber Michael kann das, glaube ich.
Und er hat dieses, Michael, wie heißt dieses ganz charakteristische, oh, ich komme nicht auf den Namen, auf dieses Gewürz. Das habe ich gerade so stark in der Nase gehabt. Muskat.
Ich habe wirklich an Muskat gerade gedacht, ja.
Ah, Leute! Ja. Leute, nehmt mal einen Schluck in der Nase Muskat. Unfassbar. Aber das ist nochmal wirklich, dass man sagt, also da kann man ja sagen, man kann die ersten drei Flaschen trinken, aber das ist natürlich hier, das ist ganz großes Kino.
Vor allem, weil wir natürlich über eine ganz andere Länge, also das ist so ein bisschen wie wenn man einen richtig guten Whisky zum Beispiel hat. Das bleibt einfach im Mund.
Ja.
Und da, das ist dieses Thema, wenn diese Weinexperten immer sagen, Länge, der Wein bleibt lang im Gaumen und so weiter. Das ist das, wenn man nochmal nach einer guten Minute nochmal einfach so ein bisschen rumkaut im Mund und sagt, hey, wow, da ist immer noch ein bisschen Riesling da. Da kann man sich glücklich schätzen, weil das zeigt auch Länge und Dichte des Weines, weil die Erträge sehr gering sind. Und geringe Erträge, also wenig Reben am Stock, bedeutet einfach auch, ja, ein Wein, der einfach sehr viel Nachhalt hat, der sehr viel Power hat.
Axel, wie schmeckt er dir?
Gut, aber...
Sag mal, Axel, ganz kurz, bist du irgendwie gerade irgendwie in Gedanken woanders? Kann das sein, so ein bisschen? Was hat denn die Katrin geschrieben?
Was?
Katrin geschrieben?
Nee, das hat damit nichts zu tun, obwohl das sehr nett war. Aber...
kannst du jetzt mal sagen, was sie geschrieben hat?
Nein, alles gut.
Unsere Mithörer, die haben das doch auch gelesen. Dann können die das jetzt, die wissen es sowieso. Das ist ja fies, dass du uns hier im Dunkeln...
Die haben geschrieben, dass sie Fans von mir sind. Das fand ich sehr nett. Also
das ist ja total nett. Das kann man doch sagen. Nett, aber das haben die Wahnsinn. Doch bestimmt ein bisschen plakativer geschrieben. Nee,
nicht platt. Das war einfach nur.
Nein, nicht platt, aber halt so ein bisschen.
Du merkst, er ist ganz
verblumt.
Ja.
Nee, aber du bist schon ganz rot, Axel.
Ja, das liegt am Licht. Aber ich kann erklären, woran ich gerade gedacht habe, als ihr über den Wein philosophiert habt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob, obwohl ich eigentlich hier das alles ausspucke und ich trinke, die Polizei nachher doch den Alkohol riechen kann, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre.
Oh, na klar kann sie das, ja.
Ja, ne? Das wird schwierig.
Und du musst natürlich
argumentieren. Du fährst mit der Bahn.
Nee, ich fahre mit dem Auto. Heute fahre ich mit dem Auto tatsächlich. Aber ich will die Frage nicht schuldig bleiben. Also das ist, ehrlich gesagt kann ich es nicht beurteilen, aber also es ist alles toll, aber ich bin irgendwie schon ein bisschen Zuckertyp tatsächlich, was natürlich auch mein Anfängertum zeigen mag. Aber mir fehlt bei allen Weinen, die ich hier hatte, ein bisschen Zucker. Also
damit
die Süße, ja genau. Damit ich sagen kann, boah, das entwickelt einen Trinkfluss für mich und ich möchte davon mehr
trinken. Aber bei dem kannst du jetzt ja nicht trinken, hör jetzt auch auf, weil du noch irgendwie Auto fahren musst, aber bei dem ist es so, ich finde genau, was Matthias sagt, du musst gar nicht trinken, der ist jetzt noch drin und das ist wirklich, dieser Wein ist wirklich eine Sensation, das Wort Sensation ist sehr schwierig nach drei Flaschen Wein, aber der ist wirklich eine Sensation, finde ich. Und dieses Muskatnuss, dieses, was du in der Nase Muskatnuss hast, also wenn du es trinkst und dann steigt es in die Nase, als ob du gerade die Muskatnuss abgerieben hast. Ist ja übrigens auch nicht jedermanns Sache, ne? Muskatnuss, aber meine schon in dem Zusammenhang jetzt.
Also was du, finde ich, am Gaumen total merkst, wenn du den Wein im Mund hast, dass es eine größere Viskosität hat. Also du spürst gleich, dass eine größere Kraft im Mund ist, dass es nicht zähflüssig wirkt, aber du merkst, dass es dichter ist. Ich finde, das merkst du am Gaumen schon, dass es einfach eine andere, ob es besser ist oder erstmal dahingestellt, aber du merkst einfach, dass eine andere Kraft nochmal gleich dahinter ist.
Kann das eigentlich bei den Weißweinen, bei den deutschen Weißweinen, eigentlich nur der Riesling so stark?
Nein. Also ich glaube, es gibt inzwischen auch ganz viel, muss man ja mal eine Lanze brechen für andere große Weine, große Weingüter, die auch mit anderen Rebsorten ganz tolle.
Also sag mal, welche kommen denn in die Richtung?
Also für mich, auch gerade das Thema Chardonnay, Weingut Huber in Baden, im südlichen, in der Nähe von Freiburg gelegen, oder auch das Weingut Fürst in Franken. Also es gibt ganz tolle Fürst. Weingüter, die.
Hatten wir auch schon, ne? Fürst. Haben wir alles
Burgunderweingut aus Burgunderrebsorten ganz große Weine machen, wo natürlich auch das Thema Klimaerwärmung auch Deutschland so ein bisschen in die Karten spielt in manchen Regionen. Also gerade Theresa Breuer oder auch uns oder auch von der Nahe, Dönhoff, Schäfer-Fröhlich, André Schönlebe, um jetzt mal ein paar zu nennen. Auch da profitiert man. Man mag es ja kaum sagen wollen, aber
klar. Das
ist wirklich so.
Haben wir noch Fragen, Katharina, Axel?
Wir haben noch Fragen.
Sehr gut, die sind ja wichtig, weil wir kommen so ein wenig ja schon zum Ende. trotz aller Begeisterung für diesen unfassbar guten Riesling. Katharina.
Genau, es geht um die Süße, die Axel schon angesprochen hat. Und zwar fragen verschiedene Zuschauer, wie ist die Säure jeweils der Rieslinge und wie ist die Restsüße jetzt bei diesem letzten Wein?
Also wir reden jetzt beim Gutsriesling, also bei diesem hier, wo nur Riesling trocken draufsteht. Da haben wir ca. 4,5 Gramm Restzucker und ca. 8,5 Gramm Säure. Und beim Westhofener Riesling haben wir eine ähnliche Säure, aber sind noch mal ein gutes Gramm weniger, was der Restzucker betrifft.
Und wir hatten vorhin schon mal 0,8 Gramm
beim Grauburgunder, ja.
Beim Grauburgunder. Okay.
Katharina, was wollen die Leute, was sollen die noch wissen?
Genau, dann gab es noch eine Frage zum Grauburgunder. Da war vorhin die Rede wohl von Rosa. Das hat für Verwirrung gesorgt, die Farbe.
Matthias, du ja, sorry.
Ja, also das Michael hat es vorhin ja schon erwähnt. Also die Grauburgunder-Traube, also die Burgunder-Rebsorten, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Chardonnay und Auxerrois, das nennt man diese Burgunder-Familie. Und Grauburgunder ist eine Rebsorte, die eigentlich eine weiße Rebe, also eine weiße Traube ist. Aber die Burgunderfamilie sind, das driftet man so ein bisschen ab ins Biologische, sehr instabil, was die Biologie betrifft. Also sie mutieren sehr schnell. Und es gibt Grauburgunder-Traubenträubchen, die sind wirklich wie mit dem Zirkel gezogen, 50% weiß und 50% ja so rötlich-gräulich, daher ja auch der Name. Und es kann natürlich sein, wenn man sehr lange die Trauben anquetscht und im eigenen Saft stehen lässt, also diese Maischestandzeit macht, dann löst sich natürlich die Farbpigmente und der Wein wird eher rötlich, beziehungsweise irgendwann rosé. Und daher kommt auch das Thema, dass manche Grauburgunder eher in dieses Rosé bisschen hochfarbiger gehen, je nachdem, wie lange man eben diese Maischestandzeit macht.
Peter. Noch Fragen? Gibt es?
Ich hoffe, das war verständlich.
Es war, ja. Leute, ich bin völlig geflasht von diesem Riesling. Das ist irgendwie.
Ich finde auch toll und so.
Ja. Es bestätigt mich natürlich ja. Immer wieder in diesem, deshalb muss ich nochmal sagen, also Riesling, 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 ne? Und man kann so viel ausprobieren und ich bin immer noch ein großer Fan von den Rieslings von Günter Jauch. Vielleicht machen wir nochmal so einen Abend mit Günter Jauch, mit Leuten, die sich dazuschalten können. Weil auch da diese von Otte Grafe Riesling, die kennst du auch, diese Kabinett, die dann auch nur 7 oder 8% Alkohol haben, die einfach eine Sensation sind, ne, von der Qualität her.
Vor allem kann man da noch fahren mit. Du kannst da
so kann man auch,
ja. Und kannst noch fahren.
Hey.
Ja. Also das ist
was für dich?
Ja. Ja, ich muss diesem Polizisten nachher diesen Wein-Podcast zeigen, damit er mir glaubt, dass ich zwar viel.
Dass du das beruflich Wein gemacht hast.
Ja, beruflich.
Nein, es ist ein Spaß, Axel, macht einen Spaß. Er schläft in der Redaktion. Und du hast ja Urlaub ab morgen, Axel, ne, oder?
Hab ich? Ja.
4, 5 Tage.
Achso, wow. Ich muss Mutter her. Ja.
Ja. Man muss noch dazu sagen, dass die Gutsweine so um die 12 Euro kosten und der letzte Wein ja das Doppelte. Das muss man natürlich mit in seine Gedanken hineinbringen. Und da finde ich, habt ihr ich sage jetzt keine Kritik, aber da habt ihr schon, ist der einfache Riesling schon so unfassbar gut, ehrlicherweise, um ihn heute zu trinken, dass ich schon auch ich jetzt als Profi länger überlegen würde, ob ich mir nicht 2 Flaschen des Gutsrieslings kaufen würde, zum äquivalenten Preis einer Flasche dieser. Nochmal zu Verständnis, ihr sagt hier erste Lage, aber eigentlich ist es ein Ortswein für euch, oder? Oder habt ihr den Ortswein abgeschafft und durch den Lagenwein sofort ersetzt?
Ja, genau. Also mit dem Jahrgang 2018 hat der VDP Rheinhessen beschlossen, dass es das Thema erste Lage auch geben wird. Also das war vorher der klassische Westhofener Riesling. Und die Gedanken dahinter, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben einfach nochmal die Parzellen, die zugelassen sind für Westhofener Riesling, noch schärfer abgegrenzt. Im Prinzip ist es wie für die noch mehr Ahnung haben, so wie im Burgund, wo es natürlich auch ein Meursault Premier Cru gibt oder ein Chambolle Missigny Premier Cru, wo es zwar alles klassifizierte ersten Lagen sind, aber wo der Ortsname draufsteht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Zwischenwein eingebaut, den es jetzt heute Abend leider nicht gab. Das ist der Riesling vom Kalkstein. Und der liegt bei ca. 17 Euro die Flasche. um einfach noch mehr, ja, noch strikter zu sein in der Selektion der Trauben und der Fässer, die wir für den Westhofener Riesling nutzen. Und auch einfach nicht diesen Sprung, wie du ehrlicherweise ja auch, wo du vollkommen recht hast, Michael, zwischen Gutsriesling für 12 und dann das Doppelte für Westhofener. Das ist schon, ja, sehr sportlich, diese Nummer. Und dazwischen haben wir im Prinzip diesen Riesling vom Kalkstein gesetzt, um da ja einfach nur so ganz gute, ja, Balance reinzukriegen.
Super. Gibt es noch eine Frage, Katharina? Ja? Ja? Ja. Weil wir müssen dann auch natürlich, wir versprechen das irgendwie, dass wir uns halbwegs an die Zeit, aber Katharina hat noch eine Frage.
Genau, also noch zwei.
Zwei, gerne auch. Kurze Antworten werden gern genommen.
Genau, Wasser, was man dazu trinkt, mit Kohlensäure oder ohne? Gibt es da einen Tipp?
Gar kein Wasser.
Kein Wasser? Ha, das meine ich, wirklich, kein Wasser, oder? Matthias, das ist ein gutes Thema. Ich trinke nie Wasser zum Wein, weil man sagt ja auch, schütte kein Wasser in den Wein.
Also ich trinke stilles Wasser dazu, weil mir die Kohlensäure meinen Gaumen zu sehr aufraut und mir das zu anstrengend wird. Deswegen trinke ich, und auch bei den Verkostungen in der Regel gibt es eigentlich immer stilles Wasser, um den Gaumen eigentlich ein bisschen zu beruhigen.
Okay. Aber man kann auch kein Wasser trinken, Michael, oder?
Man kann auch kein Wasser trinken. Man muss meistens schon irgendwo dazwischen neutralisieren, gerade wenn man aromatische Rebsorten hat. Wenn man das jetzt ganz, ne, professionell macht, da kann man auch ein Stück Brot essen, und dann würde man aber trotzdem immer noch einen Schluck Wasser trinken. Also es muss eigentlich immer Wasser schon auch dabei haben, wenn man Wein
verkostet. Okay, und stilles. Ne? Weitere Frage, Katharina?
Neutrales, stilles. Es gibt auch salziges, Apollinaris oder so weiter. Das würde man eher nicht machen. Sorry, Katharina?
Genau, es gibt noch eine Frage ganz vom Anfang. Und zwar, welcher Teil des Geschmacks des Weines kann der Boden erklären, also des Weinguts oder der Ort? Und welcher Teil entsteht erst im Prozess des Geschmacks?
Ja, das ja, sehr gute Frage, aber sehr schwierige Frage, weil das Thema Wein machen wird natürlich, die Engländer sagen ja, oder im Englischen heißt es ja Winemaking, und das trifft es eigentlich sehr gut, weil durch die Art und Weise, wie du den Wein vergärst, ob du Holzfässer nimmst, ob du kleine französische Fässer nimmst, also sogenannte Barrique-Fässer, oder ob du Edelstahl nimmst, beeinflusst massiv die Art und Weise, wie der Wein schmeckt. Dazu kommt dann noch, wann lese ich die Trauben? Ist es sehr überreif? Ist es sehr voluminös vom Geschmacklichen her? Lese ich sehr früh? Und man hat eine sehr starke Säure. Wie viel Ertrag habe ich? Und deswegen ist dieses Thema Wein machen eben was, wo sehr, sehr viele kleine Rädchen ineinander greifen und auch die massiv den Geschmack beeinflussen. Und für uns ist einfach die Philosophie, die Natur so weit wie möglich einfach machen zu lassen, und wir nehmen uns als Geschmacksgeber wahnsinnig zurück, um dass wir genau diese Emotionsexplosion wie von Michael beim Gutsriesling haben, zu bekommen, dass man eigentlich den Boden schmeckt und nicht die Art und Weise, wie es gemacht
wird. Oder den Tafel, den Schwamm.
Oder den Tafelschwamm, genau.
Oder den Tafelschwamm. Leute, das war großartig. Katharina, es ist noch irgendeine Frage, die ganz wichtig ist, die unbeantwortet geblieben ist? Nee. Du siehst.
Ansonsten einfach weiterleiten zu uns ans Weingut, falls es
Nein, die beantwortet, pass auf, die Fragen beantwortet Michael Couté natürlich alle ausführlich.
Ja, ich bleibe die nächsten 3 Stunden noch hier.
Nein, du schreibst Mails. Wollen wir das vielleicht, das ist ja die Frage, irgendwie, Couté. Vielleicht kann man das auch an die ist Couté falsch?
Nein.
Nein, das ist richtig.
Perfekt,
das
ist richtig. Ist richtig? Ja. Couté. Wir können dann gerne nochmal an die lieben Mittrinkenden die Frage stellen, sollen wir das wiederholen? Ich hätte ja Lust, dass wir das wiederholen mit Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat doch jetzt einen eigenen Wein. Das wäre doch lustig, oder? Mit Thomas Gottschalk?
Ja, Brad Pitt oder so.
Auch aus Kalifornien. Ne?
Ja, Thomas Gottschalk ist doch lustig. Oder ich glaube, der macht das. Und Michael, wie sieht es da aus? Über die Jauch-Konnecke? Oder mit Günter Jauch nochmal? Ich fand, Günter Jauch war damals super.
Das ist zweifelsfrei so. Thomas Gottschalk verkauft seine Weine bei Netto, und ich habe noch ganz so viel Gutes gehört darüber.
Oh, nee,
und
ich finde,
wenn man sich einen Abend Zeit nimmt und sich das Paket bestellt und den Abend frei nimmt und nichts macht, sondern jetzt, wie ihr das alle macht zu Hause, dann sollte man mindestens Weine trinken, die einem Spaß bringen oder wo man irgendwas mitnimmt. Und da auch, wie spannend Thomas Gottschalk wäre, wahrscheinlich hätten wir 3 Millionen Zuschauer, ja, aber
keine Freude.
Weiß ich nicht.
Wir suchen vielleicht nochmal zum Ende des Jahres, um auch diese Corona-Zeit, kurz bevor der Impfstoff kommt, machen wir nochmal so einen Podcast, oder? Das wär's doch.
Also ich würde mich freuen, wenn uns die Leute schreiben, wie sie es fanden und ob sie es nochmal machen würden oder mit Vorschlägen, was sie gerne trinken möchten. Und klar, also ich fand es jetzt spannend mit Katharina. Ich hätte mir noch, also es waren ja schon viele und auch gute Fragen. Ja, schade, dass schon die Zeit schon vorbei ist.
Ja, von mir schade, weil wir haben noch, es gibt noch ein paar Fragen, ne? Das liegt nicht daran, dass es gar keine
Fragen gibt. Wie
wär's denn, wenn die Leute ausschalten, die jetzt...
Ja, pass auf, wer nicht mehr dabei sein will, dann lass uns doch jetzt versuchen, dass wir einfach nochmal ganz schnell die Fragen durch und ganz kurze Antworten, Michael, so Einsatzantworten. Und Michael, nicht, das mit dem Overtime. Ausziehen war ein Spaß. Wir machen noch fünf, sechs Minuten die wichtigsten Fragen. Katharina, ganz schnell Fragen. Zack, zack, zack. Und schnelle Antworten, Michael und Matthias.
Okay, genau. Also ein Raucher fragt oder ein Mensch, der raucht. Manche Weine harmonieren ja mit einer Zigarette. Wie seht ihr das? Stimmt das oder ist das Einbildung?
Ich bin Nichtraucher.
Michael? Also nicht,
Das habe ich noch nie gehört. Und ich habe schon so viel gehört. Wahnsinnig spannend. Was passt zur Zigarette? Es gibt sehr viel Weine mit so Raucharomen. Ja, so Specklardo, so rauchig. Aber passt das zwingend dazu? Keine Ahnung. Ich würde keine wahnsinnig tollen Weine trinken zur Zigarette, weil das immer das Geschmacksbild auf jeden Fall verändert.
Anders als Gummibären. Nächste Frage, Katharina.
Ja. Westhofener Riesling. Wie sollte man ihn lagern? Wann sollte man ihn am besten trinken?
Matthias.
15 Grad, im Keller, kein Sonnenlicht, gleichbleibende Temperatur und dann nach 3 bis 5 Jahren anfangen, jedes Jahr eine Flasche aufzumachen und sich 6 Flaschen bestellen.
Und das heißt, du kommst dann bis 30 Jahre?
6 Jahre. Nee, nach 3 Jahren anfangen, jedes Jahr eine Flasche.
Ach, jedes Jahr, okay, also nach 6, 3 Jahren, jedes Jahr ein Jahr. Okay, gut. Ja. Okay. Katharina, warum rennt Katharina immer so hin und her, weil sie das...
Schon die Frage zu lesen, ja.
So. Ja, genau, wir
aber
haben ja
2 Komponenten. Merkt ihr auch bei dem Großen, das Salz auch bei dem Westhofer, ne? Ja. Also das merkst du schon auch wirklich, finde ich, wahnsinnig intensiv.
Hast du die Muskatnuss jetzt auch schon mal gehabt, Michael?
Habe ich auch gehabt. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sonst an Frucht noch habe. Aber es ist gar nicht... Es ist
grüner nichts, Apfel.
Nee, Apfel habe ich jetzt nicht
zum Beispiel. Apfel habe ich nicht. Was ist aus Katharina geworden? Hat die schon Feierabend?
Ich bin da. Also eine kurze Frage. Warum steht auf der Rückseite eines Weines Estate?
Ist dem begründet, dass wir diesen Wein doch des Öfteren auch ins Ausland verkaufen. Und dieses Thema Estate, um diese klare Abgrenzung zu haben, dass es eben der Wein ist, der nur aus Weinguts eigenen Rebsorten kommt. Und gerade in den USA, Skandinavien, Hongkong und Co. ist das schon nochmal ein klarer Qualitätsbegriff.
Leute, vielen Dank. Ich glaube, wir lassen jetzt mal alle alleine, die können diese Weine noch weiter austrinken, weiter mit Freunden, Bekannten. Bei mir stehen die Nachbarn schon wieder vor der Tür und sagen, Moment, warum bezieht ihr so? Was ist hier? Das ist auch eine wunderbare... Matthias, wir müssen uns bei dir bedanken. Wir müssen Philipp allerliebste Grüße, Genesungswünsche schicken. Auf alle, jeden. Die heute mitgemacht haben. Es hat großen Spaß gemacht, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und dass ihr aus ganz Deutschland, das ist ja Wein verbindet, sagt Michael immer gern. Mhm. Und das hat sich heute wieder gezeigt. Michael, willst du noch dein Jugendwort des Tages sagen?
Ich will ja nicht flexen, aber mich würde interessieren noch 2 Sachen. Erste Frage, wie lange kann ich jetzt die Weine, wenn die gekühlt im Kühlschrank sind, noch weiter trinken? Und zweite Frage, was war der Lieblingswein von meinen 4 Mitverkostern und von den Menschen zu Hause?
Okay, alle schicken jetzt Lieblingsweine. Katharina zählt das aus. Matthias, wie lange? 1 bis 5 Tage?
Also bis Sonntag locker alle in Ruhe trinken.
Gut.
Wow, das ist schon mal cool.
Axel,
aber dann jetzt auch in den Kühlschrank. Ne? Ja. Wichtig, im Kühlschrank und zudrehen, Korken drauf.
Wenn ich den Schraubverschluss ganz fest zudrehe, kann ich die auch hinlegen?
Ja, aber ich würde es vorher über der Spüle testen, aber das geht.
Okay. Korken wieder verschließen und hinlegen, schwierig, ne? Tropft ja, irgendwie auch. Raus, ne?
Geht auch.
Genau, okay, cool.
Aber ja, lieber in die Kühlschranktür.
Aber Kühlschranktür ist übrigens schwierig, weil eure Flaschen echt so groß sind. Ich muss meine
Kühlschranktür... Da muss man dieses obere Fach so ein bisschen hochziehen.
Ja, aber es ist ja nervt. Ja, musst du immer hin und her machen. Das ist ja furchtbar. Lieblingswein.
Der einfachste Weg ist einfach trinken. Das ist Donnerstag. Der Freitag geht immer rum, sagt man doch.
Lieblingswein. Matthias, was war deiner?
Gutsriesling. Der einfache Riesling.
Tatsächlich.
Riesling trocken. Es ist für mich einfach Das geht immer. Das geht bei minus 10 Grad im Winterurlaub, das geht aber auch im Sommer bei 40 Grad. Es ist, ich liebe Riesling, das ist eindeutig, ja.
Ich ahne, was bei Michael die Antwort ist.
Ich möchte erst Axels Antwort hören.
Achso, ja, den Westhofener, tatsächlich. Ich bin offenbar doch ein Edelgaumen.
Natürlich.
Das wusste ich schon vorher. Ich glaube, weißt du, was ich glaube, Axel? Bei der hat für mich eher so ein bisschen Schmelz, so eine leichte Cremigkeit. Und das ist aber auch durch die Kraft, auf die Kraft zu schieben. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das, ich sage jetzt mal, bekömmlicher ist, auch jetzt schon in dem jungen Stadium, auch wenn das Wort bekömmlich eigentlich grausam ist. Ich stehe total auf dem Gutsriesling, ehrlich. Ja, also habt ihr eh gesehen, ich habe mich selber nicht wiedererkannt, wie emotional ich da geworden bin.
Ich habe mich selber nicht wiedererkannt.
Ja. Also finde ich großes Tennis, auch ihr lieben Leute, wenn ihr nicht so viel Geld für Wein ausgibt, das mal zu machen, um zu sehen, so viel mehr kriegst du, glaube ich, nicht an Wein für das Geld. Nicht, dass ich wüsste.
Was sagen die anderen? Gibt es da schon eine Auswertung? Hat Katharina schon eine Auswertung gemacht? Wer liegt vorn?
Ja, also es gibt keinen Favoriten. Die Scheurebe wird oft genannt, der Gutsriesling ein paar Mal. Der Westhofener ist auch mindestens jetzt fünfmal genannt worden.
Und der Grauburgunder gar nicht, oder? Der
Grauburgunder nicht, nee.
Siehste,
aber es gab auch Antworten,
das Ziel ist erreicht.
Also alle, viele haben alle geantwortet. Alle.
Das ist für uns die beste Antwort. Leute, lasst uns in Kontakt bleiben, lasst uns das öfter machen. Ja, vielen Dank, Matthias. Wir
schicken alle Weine auch in Hamburg zu kaufen.
Jetzt mal, du, in Hamburg, Wittmann. Ja. Michael, was können wir sagen, was kommt in der nächsten regulären Folge von Vier Flaschen? Wen hast du denn da?
Der Braunburgunder?
Wen hast du denn da vorgesehen?
Axel. Tatsächlich habe ich mehrere Optionen, weil wir jetzt also ein bisschen durcheinander gewürfelt sind in unserem Timing. Und ich kann es an der Stelle heute tatsächlich noch nicht verraten, weil ich es noch nicht so ganz genau weiß.
Genau, du kannst es nicht verraten, weil du nichts geplant hast, wie so oft. Aber wir lassen uns überraschen. Ich frage bei Thomas Gottschalk an, Linda Zervakis hätte auch Lust, aber es ist natürlich keine Winzerin. Aber es ist lustig, Linda Zervakis.
Toll, würde mich wahnsinnig freuen.
Die trinkt ein Glas, sagt sie, und ist total betrunken.
Ist egal, es gibt auch tolle griechische Weine, würde ich mich informieren und was mitbringen.
Sehr gut.
Wir wünschen dem Philipp natürlich ganz gute Besserung und morgen dem FC Bayern, euch beiden viel Erfolg gegen Barcelona. Bestimmt ein Spiel, wo wir den Podcast, wo du nicht eingesprungen wärst, wenn wir gesagt hätten, es wäre morgen Abend.
Weil Matthias wird auch immer dunkler, da sieht man, dass es da jetzt, es wird Nacht.
Splitscreen, ja, Sky läuft schon im Hintergrund.
Leute, ich setze mich noch in den Garten und trinke noch ein bisschen was und ihr hoffentlich alle auch. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Hat große Freude gemacht.
Ja, vielen Katharina, Dank auch von meiner Seite.
Katharina, großartig. Auch für Axel, für den es ja der letzte Podcast war. Aufs Leben.
Aufs Leben.
Auf das Leben.
Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass ihr in Spanien gesagt habt, dass es dieses Jahr schon Corona-Impfstoff gibt?
Ja, das RKI hat auch gesagt, Jahresende gibt es
ja,
das.
Ja, ne? Aber Jens Spahn heute auch, das ist doch auch eine tolle Nachricht. Ne? Also nochmal aufs Leben und tschüss an alle. In Hamburg sagt man tschüss. Was sagt man in Österreich? Servus.
Schlechtzeug. Schlechtzeug.
Vielen Dank, Matthias, alles Liebe.
Ciao. Ciao. Vielen Dank.
Tschüss. Wenn ihr uns seht bei YouTube, dann könnt ihr hier alle Folgen angucken und dort geht's zum Artikel zu der heutigen Folge. Klickt rein.